Hallo und herzlich willkommen zu den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Und ich bin Sophia.
Wie ihr merkt, haben wir einen Gast dabei. Sophia wird sich gleich noch vorstellen. Das hier ist eine Sonderfolge, die dritte Sonderfolge im Jahr 2026. Und die fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Deswegen haben wir für diese Sonderfolge auch keine CME-Punkte beantragt. Das heißt, das ist rein für euch zum Hören, weil es weniger um medizinisch-fachliches Wissen geht, als so ein bisschen um, ich würde nicht mal Soft Skills sagen, sondern um das Drumherum, was wir so vielleicht in unserem Leben alle drei erlebt haben. Und so ist auch die Connection so ein bisschen entstanden, dass wir uns mit dem, was der die andere gesagt hat, und wir identifizieren konnten und dadurch in Kontakt getreten sind und dann drauf gekommen sind, dass wir da vielleicht einen Podcast draus machen könnten. Wir sind auch gespannt, was ihr dazu denkt, was wir hier sagen. Also wenn ihr dazu in Kontakt treten wollt, mit uns in Kontakt treten wollt, dann macht das über die gängigen Social Media Plattformen oder unser Kontaktformular. Wir werden das mit Sophia teilen und dann werden wir darauf auch antworten. Genau, deswegen seid gespannt, was hier kommt. Wir sind's auch. Das Format so haben wir auch noch nicht gemacht. Aber erstmal zu dir, Sophia. Schön, dass du da bist. Magst du so ein bisschen was über dich erzählen, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wen wir hier zu Gast haben?
Ja, vielen Dank schon für die Teilnahme und auch die Einleitung. Ich bin Sophia Wilk-Vollmann, und unsere Verbindung ist LinkedIn. Über LinkedIn folgen wir uns gegenseitig, nicht nur im Podcast, sondern auch in den Diskussionen, die dort stattfinden, berufspolitisch, aber auch zu Themen aus dem Krankenhaus und bei mir vor allem auch aus dem Bereich des Unternehmertums. Ich bin selber Soldatin am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, jetzt fast in meinem 17. Dienstjahr, bringe Erfahrungen mit aus Auslandseinsätzen, und das bringt uns auch zusammen. So ein bisschen im Zeitbusiness außerhalb vom Krankenhaus sich zu engagieren, das ist bei mir im Unternehmertum und in einer Praxistätigkeit, und zwar für den Bereich der ästhetischen Medizin. Und das Unternehmertum geht in Ausbildung und Lehre, und zwar dort die ästhetische Medizin anders zu denken, inklusiver zu denken, diskriminierungssensibler zu denken. Und mit einem reinen Frauenteam, mit Ausnahme von meinem Mitgründer, haben wir seit jetzt fast einem Jahr Kolleginnen geschult, ärztliche Kolleginnen, wie wir nicht nur unternehmerisch denken können, sondern auch die Medizin wieder näher an die Patientin, an den Patienten heranbringen können, mit ganz verschiedenen Erfahrungsleveln aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Ja, und das mache ich neben meiner Tätigkeit jetzt als Oberärztin im Bundeswehrkrankenhaus, dort vor allem mit dem Fokus Notfallmedizin.
Ja, spannend. Also dein Tag scheint auch mehr als 24 Stunden zu haben. Auch wenn mir das auch schon häufiger gesagt wurde, und Dana garantiert auch.
Ja, ich würde schon sagen, ihr kennt es doch.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und erstmal die Frage, ich meine, Bundeswehr, Notfallmedizin, das passt ja alles. Wie bist du zur ästhetischen Medizin gekommen? Also
das frage ich mich manchmal auch. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammen zu rekapitulieren. Tatsächlich war es ein Zufall gewesen. Ich bin damals, wie das üblich war, nach der Studienausbildung in die sogenannte postuniversitäre militärische Ausbildung gegangen. Das ging um die 3-4 Monate und war in München an der Sanitätsakademie der Bundeswehr. Und dort hatte ich die Möglichkeit gehabt, Tatsache mehr so als, ja, wie so Bystander in einem Botulinumkurs teilzunehmen. Eine ärztliche Kollegin brauchte Teilnehmerinnen, die sie schulen kann, für damals ein Videoformat. Und so hat sich das ergeben. Da bin ich durch Zufall Tatsache reingekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass es mit dem Medizinstudium Bereiche gab in der Medizin, die wir ja überhaupt noch gar nicht angeschnitten hatten, wovon wir gar keine Ahnung hatten. Und unter anderem gehörte die ästhetische Medizin dazu. Und ich hatte etliche Vorbehalte. Ich bin nicht umsonst zur Bundeswehr gegangen. Das war für mich immer der Weg in die Notfallmilitär-Katastrophenmedizin. Also so ein bisschen auch das Scharfende der Medizin. Ihr kennt das selber auch, ne? Wenn man das machen möchte, dann hat man einen gewissen Faible für handfeste Medizin. Und die ästhetische Medizin war für mich da ganz, ganz weit von entfernt. Aber sicherlich eben auch mit Vorbehalten turniert. Und durch diesen Kurs und auch den Kontakt mit den Kolleginnen vor Ort habe ich zum ersten Mal gemerkt, was mir noch gar nicht aufgefallen ist, was mir gefehlt hat bislang in dieser kurzen Karriere als Ärztin. Und das ist der, sagen wir mal, emotionale Zugang zur Medizin. Die Notfallmedizin ist ein recht punktueller Blick auf die Leben der Patientinnen. Man merkt schon, dass wir schnelle Entscheidungen treffen müssen, oftmals auch eben unter Zeitdruck in einem Hochrisiko-Arbeitsumfeld. Und die ästhetische Medizin ist das eben nicht. Und die beschäftigt sich mit Leben und Perspektiven und auch in einer gewissen Art und Weise sozialmedizinischen Komponenten, die ich so vorher überhaupt nicht gesehen hatte. Und das war, ich will nicht sagen, ein augenöffnender Moment, aber hat mir zum ersten Mal eben auch gezeigt, wie wir durch Studium gerusht sind, immer unter einem Performance-Druck waren, unter Konkurrenz und Leistungsgedanke, weil wir bei der Bundeswehr Credit Points sammeln mussten, uns beweisen mussten, mit Bewerbungsverfahren letztlich auch um die besten Plätze in Krankenhäusern, wo geht's lang, universitäre Karriere, Forschung etc. Also man hatte gewisse Marker, die bestimmen, wer ist gut in der Medizin, wer macht Karriere und wer nicht. So wurden wir geprimed, aber ich habe mich bis dahin nicht damit auseinandergesetzt, was tut denn meiner Patientin wirklich gut und was führt dazu, dass sie sich wieder wahrnehmen kann, eine gewisse soziale Integration, eine Integration zu ihrer Persönlichkeit hat, und so kam es dann zur ästhetischen Medizin und nicht nur zu dem einen Kurs, sondern auch zu sagen, hey, es lohnt sich ja mal dahinter zu steigen, was es noch außerhalb des blutigen Fachgebiets gibt. Und dann habe ich mich weiter fortgebildet, eher so aus dem Interesse heraus, nach dem Motto, ich fange nichts an, was ich nur so halbherzig mache, sondern schaue mich in anderen Kursen noch um. Und da hat mich dann tatsächlich eine Kollegin abgeworben. Also meinte, hey, mir gefällt irgendwie Umgang, Handwerk etc., was man eben in einem Kurs in diesem schmalen Zeitfenster beurteilen kann. Und hat mich, obwohl ich Weiterbildungsassistentin war für Anästhesie, in die ästhetische Praxis gebracht. Also sie hat da sehr viel Effort reingesteckt und gesagt, Sophia, ich will, dass du da arbeitest. Das war gar nicht so mein eigenes Ansinnen. Und so kam das dann dazu. Und dass ich sagen, im Nachgang war eine unglaubliche Bereicherung auch für meine klinische Tätigkeit, was ich niemals hätte gedacht. Mit dem Bild, was man von der Ästhetik hat, hätte ich mir das nicht denken können, dass das so bereichernd sein kann.
Super spannend. Voll interessant. Ich muss ja sagen, das mit Emotionalen würde ich ja in der Notfallmedizin fast als positiv sehen. Ich würde mich da auch als emotional häufig etwas distanzierter beschreiben. Das ist ja in der Notfallmedizin oder auch in der Intensivmedizin meistens eher eine Stärke, dass man sich so ein bisschen emotional da rausnehmen kann. Zumindest für die Entscheidungsfindung. Nicht immer für den Umgang mit den Patienten. Und ich verstehe genau, was du meinst, dass einem das manchmal fehlt, dass man sich mehr auf die Patientinnen und Patienten einlassen kann.
Zumal, wenn man Notfallmedizin oder jetzt auch Intensivmedizin, Anästhesie macht, wir haben sicherlich auch ein bisschen das Interesse an dem Adrenalinkick. Ne? Also ich glaube, das muss keiner von sich streiten. Das ist vielleicht zu Beginn der Karriere noch anders. Aber danach kommt noch ein Leben. Wenn wir mit dem Patienten fertig sind, mit all ihren Vernarbungen auf der Seele und am Körper, dann geht's erst für die weiter. Ne? Das ist für uns oftmals ein Tag wie jeder andere. Wir gehen nach Hause und schließen damit ab, ne? Sind emotional sehr geklärt. Unser Leben muss weitergehen. Das Leben der Patientinnen geht aber auch weiter. Und ich habe schon erlebt, dass die dann oftmals den Weg über Medizinfächer finden, wie jetzt zum Beispiel auch der ästhetischen Medizin, mitunter Homöopathie, Osteopathie, was auch immer, weil sie keine Lösung haben in der konventionellen Schulmedizin, um sich wieder zu spüren, um sich wieder wahrzunehmen. Und das habe ich in der Praxis häufig erlebt, ne? Das Leben nach dem Krankenhaus, nach der Notfallmedizin, wenn wir fertig sind sozusagen. Und das macht was mit jemandem, denn die Menschen müssen in ihr altes Leben zurückfinden oder auch so eine gesellschaftliche Resonanz wieder spüren. Und das war mir so nie bewusst, wie schwierig der Weg ist, wieder gespiegelt zu werden, sich attraktiv zu fühlen, sportlich zu fühlen, gesund zu fühlen. Ihr kennt das ja alle, wenn die Patienten ewig lange bei uns auf Intensivstation liegen, wie kaputt die eigentlich sind, wie wenig sie körperlich können, wie ausgezehrt sie sind. Also sie haben überlebt, aber leben nicht mehr, ne? Jedenfalls nicht mehr ihr altes Leben.
Und sie können sich auch nicht so richtig mehr mit Gesunden vergleichen. Mein Vater hatte eine aplastische Anämie, hat das zum Glück überstanden. Das sah lange Zeit, als ich Abitur gemacht habe, sehr, sehr schlecht um ihn aus. Und in dieser Phase hat er irgendwann mal, als er wieder bessere Blutwerte hatte, gesagt, ja, natürlich freue ich mich, aber ich möchte mich auch mal wieder mit den Gesunden vergleichen können. Ich möchte nicht immer nur sagen, ach ja, ist ja toll, dass du jetzt irgendwie 70.000 Thrombozyten hast, sondern gesunde Leute haben halt 300.000. Das ist mein Ziel. Ja, ich möchte nicht immer nur als der Kranke gesehen werden. Und das sind, finde ich, so Aspekte, die du gerade angesprochen hast, über die wir uns relativ selten Gedanken machen. Und deswegen umso wichtiger, dass wir vielleicht heute mal irgendwie einen anderen Aspekt auf dieses ganze Thema werfen. Ich möchte aber einhaken. Seht ihr euch beide als so abgeklärt und emotional distanziert, Torben? Und du hast das eben schon gesagt. Sophia, wie ist das bei dir?
Es gab eine Zeit, und das war, bevor ich entschieden habe, selber ins Coaching zu gehen, dass ich von mir gesagt habe, ich bin traurig um jede Träne, die ich nicht geweint habe. Aber das war ein Moment, den musste man einmal erlebt haben, insbesondere auch mit Erfahrung aus der Militärmedizin, aus der Notfallmedizin, dem ständigen Vergleich auch in Klinik, vielleicht auch, wenn man sich erstmal von Vorstellungen losmachen musste, die nicht seine oder meine eigenen sind. Ich habe schon gemerkt, dass ich auch durch den sehr starren Weg der Bundeswehr lange in den Karrierevorstellungen der anderen gelebt habe und nicht in dem Weg, den ich für mich eigentlich jetzt langsam erst entdecken darf. Und das musste sich entwickeln. Ich glaube, das hat sich verändert, auch durch die Beziehungen, die man nach außen führt, sehr zum großen Teil durch Unternehmertum, weil ich für mich dort nochmal gelernt habe, wie es ist, ein eigenes Team zu führen, was mit einer hohen Eigenmotivation Dinge macht. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer geglaubt, das ist das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist aber ein Biotop für sich. Das versteht, glaube ich, auch keiner, der von außen drauf guckt, warum wir uns das in dieser Intensität antun, mit so viel Belastung und Leid. Und daher ist die Frage, ich hätte sie vor, sagen wir mal, 5 Jahren anders beantwortet als jetzt.
Das ist spannend, weil ich habe immer genau das als eine meiner Stärken gesehen, dass ich eben sehr mitfühlend und sehr emotional grundsätzlich bin. Ich hatte, als ich in den Rettungsdienst gegangen bin, ich habe ja mit einem FSJ im Rettungsdienst angefangen und den Weg über die Ausbildung gewählt, und da habe ich in meinem Einstellungs- oder Bewerbungsgespräch gesagt, ich habe Angst, dass ich das nicht hinkriege, dass ich irgendwie zu schwach bin, zu emotional schwach. Aber das habe ich dann doch irgendwie immer ganz gut in den Situationen machen können. Aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt irgendwie. Ich kann das nicht so richtig von mir sagen, dass ich immer ganz distanziert und abgeklärt sein kann.
Das ist für mich die spannende Frage, siehst du das als Stärke oder als Schwäche?
Sowohl als auch.
Und ich würde von mir auch nicht sagen, dass ich, also ich glaube, dass ich am Patienten schon abgeklärt sein kann, gut. Ich glaube, ich kann das mittlerweile über jetzt viele Jahre Notfallmedizin gut differenzieren, mit wem teile ich meine Gefühle zu sowas und mit wem teile ich sie nicht. Also zum Beispiel mein Freundeskreis, der nicht in der Medizin ist, der kriegt davon nichts mit, weil ich ganz genau weiß.
Die verstörst du.
Genau, das kommt bei denen nicht an.
Ja.
Und gerade in Covid-Zeiten habe ich da nochmal viel gelernt, weil da ja viel öffentlicher Diskurs war und ich natürlich, Dana, aber von dir weiß ich es auch, eine ganz andere Sicht auf die Dinge hatte. Und ja, das hat noch.
Du meinst jetzt im Sinne von, dass wir verstanden haben, warum es Kontaktbeschränkungen gab und so weiter und das halt natürlich bei einem Normalo vielleicht nicht so ankam?
Genau, weil in meinem Freundeskreis wurde diskutiert, also ich möchte, wir reden ja offen, ich möchte ein Fallbeispiel sagen. Wir hatten hier bei uns in der Gegend, Norddeutschland hat uns nie so schwer getroffen, bei uns in der Gegend eine der ersten Covid-Intubationen, sagen wir mal, im Großraum Hannover. Diese Intubation habe ich sogar selbst gemacht. Ist auch alles glatt gelaufen. Am Ende ist der Patient verstorben. Mhm. Bei uns auf der Intensivstation. Und seine Frau hätte ihn gerne besucht. Anfang Covid-Zeit. Keine Impfung, nix. Und seine Frau war leider selbst positiv. Und wir wussten, dass der Patient stirbt. Und wir wussten, wir kriegen ihn nicht an die ECMO. Und also bei uns im Haus gibt's keine ECMO. Und die drei Zentren, die zur Verfügung gestanden hatten, die wollten diesen einfach zu schlechten Patienten nicht, was auch medizinisch völlig nachvollziehbar war. Und ich musste dieser Frau sagen, dass sie nicht kommen darf, weil sie selbst positiv ist und damit quasi in Quarantäne. Und unsere Krankenhauspolitik und aber auch das Gesundheitsamt, über das ich sogar noch versucht habe, zu sagen, können wir da nicht irgendwie einen Weg finden oder so, gesagt haben, also offiziell können wir das nicht freigeben. Ich in dem Moment vielleicht auch nicht den Rücken hatte zu sagen, wir machen das trotzdem, ist mir egal.
Haben wir in der Situation auch nicht.
Und dieses Telefonat hat mich emotional schwer berührt. Aber ich wusste ganz genau, wenn ich nach Hause komme und mit meinen Freunden, die nichts mit Medizin zu tun haben, rede, dann geht es um andere Themen. Weil bei denen geht es um, warum müssen wir uns hier zu Hause einsperren und also... Das konnte ich mit denen nicht teilen. Das kann ich denen auch nicht, das nehme ich denen auch nicht übel. Das kann man denen auch nicht übel nehmen. Aber deswegen selektiere ich da sehr stark und selektiere vielleicht auch, wann ich meine Gefühle zulasse und wann nicht.
Das hat ja auch immer etwas zum ein Charakter davon, Dinge zur Schau zu stellen. Patientinnen-Geschichten beispielsweise, so ein gewisser Voyeurismus spielt da mit. Das hat auch meistens so eine gewisse Befriedigung der Umherstehenden zu tun. Das ist auch oft ja mal so, dass die Frage dann kommt, was ist das Schlimmste, was euch begegnet ist, die krasseste Story.
Ja, warum fragen die nicht nach dem Schönsten?
Warum fragen die nicht nach dem Schönsten? Ich wollte gerade sagen, warum fragt man nicht nach dem Schönsten? Aber es geht meistens um was Negatives. Und das hat für mich so eine Sensationsgeilheit, so einen Voyeurismus am Leid der anderen. So, und das gibt man dann in so einer 15-minütigen Story her, dafür, dass die Tischgesellschaft illustre beleuchtet, da angetan ist. Und was macht man damit? Ein Spotlight auf das Leben derer, für die, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, sich in dem Moment alles geändert hat. Und wir vielleicht emotionlos treten, die überhaupt da gar nicht hingehören, die vielleicht auch fehl am Platz sind, weil was löse ich denn damit aus? Ein Oh und traurig und wieso geht es dir damit so und so, und du kannst es gar nicht auffangen. Und bei manchen trittst du auch Dinge los, die du nicht lostreten möchtest. Ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einem Kollegen genau dazu, der wirklich auch Schreckliches in seiner Dienstzeit erlebt hat, auch mit Kindern involviert, Personenschaden von seinen Kollegen. Und das macht was mit denen, wenn du immer wieder darauf angesprochen wirst und gar nicht den Raum hast, mit deinen Emotionen umzugehen und sich zu reflektieren. Das ist auch für mich der Grund damals gewesen, zu sagen, ich gehe ganz bewusst in ein Coaching und entscheide mich dafür, einmal kennenzulernen, warum du Emotionen zurückhältst, warum du zum Beispiel in der Notfallmedizin ja ein absoluter Chaosmanager bist. Na, jeder von euch wird das kennen, dass wenn du als Notärztin in den Raum kommst, so alle erst einmal erleichtert sind, weil jemand kommt und übernimmt jetzt die Situation und wird das schon regeln. Und du wirst das auch regeln, aber innerlich schreit dich die ganze Zeit eine Stimme an, weil du Stress hast, weil du mitunter auch verärgert bist über das Handeln der anderen, aber du unterdrückst deine Emotionen und danach kommt der nächste Einsatz, wenn du dir nicht Zeit nimmst, das zu reflektieren. So, und was macht denn das mit deinem Körper, mit der Nackenverspannung, mit vielleicht der Herzrhythmusstörung, deinem Alkoholkonsum oder deinem Nikotinverhalten etc.? Ne? Das sind so unbewusste Sachen, die wir ja ansammeln und uns dann nicht wundern müssen, warum wir 10 Jahre eher sterben als der Rest von uns, ne? Als Schichtdienstler. Absolut. Und das mal zu reflektieren, das fehlt mir zum Beispiel in der Klinik enorm. Und ich weiß nicht, ob das bei euch Ausbildungsbestandteil war, aber so dieses Einbetten auch von, wie bin ich denn zum Beispiel als jemand Führungskraft der Emotionen in einer Situation und ab wann beginnt denn überhaupt auch Führung und Wahrnehmen meiner eigenen Emotionen, die der anderen, die zu moderieren und die vielleicht auch zu reflektieren. Da muss ich sagen, habe ich das nie gelernt und das habe ich schon als Defizit erkannt, um zu sagen, irgendjemand muss mir das beibringen, weil sonst habe ich ein ganz hohes Risiko, so eine 45-jährige alte Oberärztin zu werden, die grantig ist mit sich und der Umwelt und eigentlich aufgegeben hat innerlich und nur noch abarbeitet.
Das finde ich übrigens, also anders, also du hast es jetzt über ein Coaching gemacht, was glaube ich auch ein guter Weg ist, den Weg bin ich nicht gegangen, aber sich mal von seinen Assistenten und Pflegekräften spiegeln zu lassen, wer ist Torben, wenn er unter Stress ist? Mhm. Wer ist Dana, wer ist Sophia, wenn er unter Stress ist?
Und Torben, was bist du, wenn du unter Stress bist?
Ich bin Gott sei Dank, also was ist Gott sei Dank, also das, aber ich bin eher leise, wenn ich unter Stress bin und mittlerweile geht's glaube ich, aber also ich kann, also ich schreie, glaube ich, selten. Ich weiß, dass ich auch schreie und ich weiß, also jeder, ich glaube, jeder, der in Verantwortung in so einer Situation ist, hat schon mal geschrien und die es nicht getan haben, Respekt. Also wenn sie es bewusst nicht getan haben, natürlich kocht das auch mal über, aber meistens werde ich eher nach außen hin ruhiger. Das heißt ja nicht, dass es in mir ruhig ist. Ja. Ich werde eher so, wenn ich meine negativen Charakterzüge sagen müsste, so unterschwellig vorwürfig, so, Alter, das musst du doch wissen. Und also zwar in einem ruhigen Ton, aber so.
Ha, das kann aber auch sehr reinhauen.
Das kann.
Das tut manchmal mehr weh.
Also ich kann auch gemein werden, weiß ich. Aber dann nicht mit rumschreien, sondern eher so mit diesem Gefühl vermittelnd, so gefühlvermittelnd enttäuscht, wie blöd bist du eigentlich? Also ohne, dass ich sage, wie blöd bist du eigentlich, aber so musst du doch sehen und ja.
Sag mal, haben wir eigentlich unser Thema mal kurz definiert? Wir sind nämlich gleich so eingestiegen, ist ja auch voll gut, aber nur so, dass wir vielleicht einmal kurz noch besprechen, warum wir uns also was wir eigentlich grundsätzlich besprechen wollen. Sollen wir das noch nachholen?
Sollten wir nachholen, unbedingt.
Nur mal, bevor wir noch tiefer in die Materie einsteigen. Ja. Grundsätzlich haben wir uns nämlich gedacht, wir versuchen heute mal zu definieren, wie wir Fachlichkeit und Kompetenz in der Medizin definieren. Und das wäre so ein essentieller Aspekt. Aber ich finde gerade auch diese persönlichen Dinge gerade für den Anfang gut, um die Leute mit abzuholen und vielleicht jemanden in eine Position zu kitzeln, in Anführungszeichen, wo er sich denkt, ah, habe ich noch nie drüber nachgedacht. So wie du es am Anfang auch beschrieben hast, dass dich jemand anderes in diese Position gebracht hat durch den Botulinumkurs beispielsweise.
Genau, da sind wir so ein bisschen bei Rollenbildern in der Medizin. Und ich meine, jetzt gehe ich mal vor und definiere das klassische Rollenbild, was ja wirklich in vielen, vielen Köpfen drin ist. Und auch noch heute gerne auch in Kinderbüchern vermittelt wird. Aber das ist der Arzt, und ich sage genderbewusst nicht, im weißen Kittel, der einen Doktor- oder einen Professortitel hat und die Schwester. Genau. Das ist das Rollenbild, in dem wir immer noch stecken. Und ich glaube, das ist etwas, dem wir uns ganz bewusst sein müssen, dass wir da drin stecken.
Und vor allem alle weiß, alle hellhäutig. Wir haben keine Migrationshistorie abgebildet und das in einem Einwanderungsland mit, je nachdem, in welcher Stadt du groß bist, arbeitest, 35-45% Migrationshistorie.
Absolut. Genau. Und dann Religionszugehörigkeit, je nach Krankenhauspolitik auch noch. Also ich meine, über ein offensichtlich getragenes Kreuz wird sich in Deutschland keiner wundern, aber ein Kopftuch löst dann schon wieder Verwunderung aus. Oder Diskussionen, die ich auch schon mitbekommen habe, die meistens lösbar sind, muss man ehrlich sagen. Aber Muslime, die im OP ihre Unterarme bedecken wollen, also muslimische Frauen, was natürlich dann auch wieder hygienisch relevant ist, will die Diskussion nicht aufmachen, aber auch das gibt es.
Das ist halt, das meinte ich ja eingangs schon, ne? Wir haben ja ein gewisses Bild, mit dem wir in diesen Beruf reingestartet sind. Und bei mir hat das schon dazu geführt, dass man indirekt ja immer versucht, dieses Bild abzubilden. Ne? Das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Bei uns war das dann aufgrund von Haar- und Bartalas bei der Bundeswehr ja noch ein bisschen strenger verboten, gewisse Piercings zu tragen, ne? Septum-Piercing, ob das jetzt Tunnel waren etc., das musste alles dann verändert und rausgemacht werden. Die Haare mussten nach einer bestimmten Form getragen werden, wenn wir im Bundeswehrkrankenhaus sind, jetzt nicht in den Teilbereichen, in denen ich tätig bin, da haben wir Funktionskleidung an, aber trägt man tatsächlich auch Uniform mit Schulterklappen drauf. Ne? Das hat dann auch nochmal ganz offensichtlich eine Rolle zugewiesen als Offizier, Offizierin, als sogenannte Unteroffiziere mit ohne Portopee. Und das grenzt nochmal ab. Und das heißt, ganz visuell wirst du nochmal separiert. Nicht nur durch den Titel, nicht nur durch vielleicht das Bild, was du in deinem Kopf hast, sondern auch ganz offensichtlich sichtbar, wer diesen Code dechiffrieren kann. Ne? Und das muss man erst einmal auch lernen und vor allem für sich vielleicht auch definieren, inwieweit möchte man in so eine Rolle passen? Und ich glaube einfach, ganz zu Beginn bist du nicht in der Position, dieses Rollenbild zu hinterfragen, weil du immer in einem Abhängigkeitsverhältnis bist. Und wenn du Assistenzärztin bist oder Ärztin in Weiterbildung, dann wird dir kein Raum gegeben, dich als Persönlichkeit zu entfalten, weil du auf deine Zahlen kommen musst, weil du eben nicht einfach entscheiden kannst, hey, in 80%, 50% Teilzeittätigkeit kann ich genauso oft im OP stehen wie jemand, der 100-120% arbeitet und die Überstunden sich nicht aufschreibt.
Absolut. Und was wir einfach auch festhalten müssen, Medizin ist weiblich, ne? Und nicht nur die Pflegenden, sondern auch die Ärztinnen oder die Ärzte und Ärztinnen. Also die Studiengänge sind seit Jahren mit mehr Frauen belegt als mit Männern und trotzdem ist dieses klassische Bild da und trotzdem wird sich diesen Anforderungen erstmal unterworfen. Das ist so.
Aber ja, auch weil die Pyramide ja so ist, ne? Es fangen zwar viele Frauen an, Medizin zu studieren, aber in Chefarztpositionen, in Oberärztinnenpositionen ist es so, ich habe sogar jetzt unterbewusst Chefarztpositionen gesagt, ne, weil es halt einfach seltener ist. Die Frauen kommen seltener wirklich an diese oberen Positionen dran. Da sind unterschiedliche Faktoren, glaube ich, die eine Rolle spielen. Ganz, ganz häufig stößt man aber an so eine gläserne Decke.
Ich muss jetzt mal in die Bresche springen für meinen Arbeitgeber. Die Bundeswehr hat jetzt zum 1.4. neue Oberärztinnenposten besetzt. Und ich sage bewusst Oberärztinnen, weil sowohl in der Bereich Rettung, Notaufnahme, Luftrettung sind alle an Frauen gegangen. Und also man merkt schon, es wird sich auch, also es verändert sich auch etwas. Es ist immer noch nicht selbstverständlich. Eignung, Leistung und Befähigung sollten natürlich immer den Vorrang haben. Aber das muss man nicht wegdiskutieren. Die gläserne Decke ist vorhanden. Wir haben nicht nur das Geschlecht als Diskriminierungsfaktor. Und je mehr man sich wagt, dort hineinzudenken, und stößt man zwangsläufig auf diese Rollenmuster und stößt man zwangsläufig auch auf die Hindernisse im Berufsalltag. Und das fängt eben zum Beispiel mit diesen, ja, internen Sachen an, die, wenn ich die beschreibe, nach außen zum Beispiel jetzt zu den Unternehmerinnen, mit denen ich zu tun habe, und sage, hey Leute, wir publizieren, ohne dafür Geld zu bekommen. Ich verfasse Arbeiten, die mich so viel Energie, Arbeit, Geld und Zeit kosten, und muss dafür am Ende noch bezahlen, um in den Journal gelistet zu werden. Und was kriege ich dafür am Ende? Vielleicht die Hoffnung, die Aussicht auf eine Habilitation, die mir was bringt. Noch mehr Arbeit, noch mehr Rollen, die mir zugeschrieben werden. Nicht nur die Fachlichkeit, die ich bedienen muss, sondern auch einmal eine Führungskompetenz, die ich nie gelernt habe, die mir nie jemand gezeigt hat. Oder wenn, dann so schlecht, dass ich sage, so will ich nicht sein. Das kennt ja jeder von uns, die Chefin, der Chef, Oberärztin, die man nicht sein möchte. Und da hat man sehr viel auch an Dingen zu erfüllen oder auch auszufüllen, für die man eigentlich keinen Raum zum Atmen hat. Und der Raum fehlt ja auch, weil wenn wir 60, 65 Stunden arbeiten, nach Hause kommen, Familie, Partnerschaft zu versorgen haben, wo ist die gesellschaftliche Teilhabe, wo ist der persönliche Raum, dass wir wachsen dürfen, dass wir überhaupt eine Persönlichkeit entwickeln, wenn wir jetzt wie bei uns 10, 15, 20 Jahre so in dem System getriezt sind, dass wir nichts anderes kennengelernt haben, außer den weißen Kassakittel, die Uniform, die wir tragen.
Absolut. Das Leben ändert sich schon, und das sage ich, obwohl ich aus dem Rettungsdienst komme und nun ja vor und während des Studiums 12 Jahre Rettungsdienst gemacht habe. Das Leben ändert sich mit der Rolle des Arztes, und das wird bei Ärztinnen genauso sein, einfach nochmal fundamental. Das ist anders, weil im Rettungsdienst habe ich einfach Feierabend gemacht. Punkt. Ich hatte eine Ablösung und habe Feierabend gemacht. Und das war vielleicht zu Anfang in den Narkosen noch so. Als ich angefangen habe, Anästhesie zu machen, in meinen 2 Jahren Innere war das sowieso nicht so. Weil du bist nach Hause gegangen, hast immer im Hinterkopf gehabt, was habe ich vergessen? Mhm. Und spätestens mit Intensivstation war das auch wieder weg. Aber zumindest, nee, vielleicht nicht ganz weg, weil du auch in der Schicht abgelöst wirst, aber zumindest wieder weniger. Und die Bereiche, die mir Spaß machen oder die mir viel Spaß machen, da denke ich auch zu Hause drüber nach, bin ich ehrlich.
Es ist, das ist mir auch ganz oft reflektiert worden, und das ist auch mir schon vorgeworfen worden, sogar in der eigenen Partnerschaft, im Sinne von, Sophia, immer wenn du nach Hause kommst, sitzt du noch vor Büchern oder Paper. Und da denke ich mir mal, und das muss ich sagen, das hat mich damals unglaublich getroffen und verletzt, als man gesagt hat, gar nicht, um das Böse zu meinen, aber ich glaube, jede Ärztin, die das hört, hat eine ganz andere emotionale Verbindung, dann stirbt halt mal jemand. Und das muss ich sagen, das war eines der schlimmsten Sachen, die man mir gesagt hat, weil meine Motivation, mich hinzusetzen, war, weil ich nicht unbedingt gesagt habe, Sophia, du bist jetzt so eine schlechte Ärztin, du musst jetzt ordentlich nacharbeiten, sondern die Medizin und gerade auch die Anästhesie, das ist so ein riesiges Fachgebiet, und wir rotieren immer wieder, ob es jetzt in die Intensiv ist oder Notaufnahme, und ich muss wirklich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Fachgebiet in Gänze ausfüllen kann, und das ist schlimmer, ehrlicherweise, geworden, nachdem ich letztes Jahr noch das EDAI gemacht hatte. Da öffnet sich ja eine Tür nach der nächsten, und man denkt ja wirklich, was habe ich überhaupt gemacht in meinem Leben? Wie hätte ich einen Patienten anfassen können mit dem, was ich damals wusste?
Rabbit Hole
total. Und man muss mit diesem Gefühl umgehen können. Und das Schlimme ist, das moderiert keiner von einem, weil wir sehen eigentlich immer nur die perfekte Oberärztin. Ich habe sofort ein Bild von einem Oberarzt bei uns im Kopf, der für mich so, das ist so die Erscheinung, fachlich gut, militärisch hervorragend aufgestellt, jeder orientiert sich daran. Und ich frage mich ganz oft, was geht dahinter der Tür vor? Ne? Also wie sieht der Kopf aus? Wie kann man so werden? Wie ist man so gut? Aber dass derjenige genauso diese Zweifel hat, diese Fragen sich auch stellt, das sehen wir nicht, weil die Medizin nicht darauf ausgelegt ist, das mal zu reflektieren und zu sagen, boah, irgendwie ist in mir Chaos, oder ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das habe ich ganz, ganz selten von Kollegen gehört. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, dass jemand mal zugegeben hat, etwas nicht zu wissen.
Es ist auf jeden Fall selten. Und ich erlebe mich auch selbst, dass ich mich da selbst zu zwingen muss, zu sagen, hier weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann das versuchen, aber das kommt nicht automatisch über meine Lippen. Bin ich ehrlich.
Und Ben wird es wahrscheinlich auch dazu führen, dass du danach nochmal nachliest und nacharbeitest und die Arbeit mit nach Hause nimmst. Ne? Weil es ist nicht wie so ein Projekt, so nach dem Motto, hey, ich melde mich jetzt für einen Urlaub ab und dann läuft das Unternehmen irgendwie durch die Mitarbeitenden, ne? Sondern es geht weiter. Irgendein Forschungsprojekt oder ein Paper oder was weiß ich. Das machst du nicht in deiner Arbeit auf der Intensivstation.
Ja. Und zusätzlich hatte ich auch so ein Gefühl von, man ist es der Gesellschaft schuldig, vielleicht auch trotzdem noch irgendwie was zurückzugeben, weil wir so ein teures Studium haben, weil wir irgendwie ne so altruistische Ärztinnen, Ärzte sind. Hab dann eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen versucht, Aufklärung für Laien zu machen auf Social Media, damals zu Zeiten von X oder beziehungsweise zu Zeiten von Twitter, muss man ja sagen, auch noch mit mehr oder weniger vielen Followern, aber ich habe da schon auch manchmal so gedacht, okay, das reicht irgendwie noch nicht, was ich jetzt mache. Also auch wenn das schon ein Beruf ist, wo du Leuten hilfst, aber das reicht nicht. Du musst noch ein bisschen mehr machen. Du musst noch eine extra Meile gehen. Zum einen, um irgendwie fachlich natürlich besser zu werden. Das, was ihr beschreibt, das sehe ich auf jeden Fall auch. Und zum anderen aber auch irgendwie aus so einem gesellschaftlichen Aspekt heraus.
Ist das jetzt anders geworden, jetzt wo du Mutti bist, dass du sagst, da kommt nochmal die Schippe drauf und ich habe das Gefühl jetzt, nochmal auf einer anderen Ebene mich beweisen zu müssen?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz vielschichtig. Natürlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, grundsätzlich auf jeden Fall zu zeigen, dass ich trotzdem noch fachlich bin. Ich werde ja jetzt demnächst wieder anfangen, Narkosen zu machen und war dann für fast 2 Jahre nicht wirklich im OP. Und es ist schon eine Sorge, dass man nicht mehr ganz so wahrgenommen wird wie davor, dass ich sozusagen nicht mehr als die Kompetente wahrgenommen werde, für die ich, glaube ich, vorher gehalten wurde. Das ist ein Aspekt und gesellschaftlich schon auch. Auf der einen Seite, dass du natürlich als Mutter auch ausreichend viel Zeit für dein Kind hast und diese Rolle gut erfüllst, gleichzeitig aber auch die Rolle als Ärztin irgendwie gut erfüllst, gleichzeitig die Rolle als Partnerin irgendwie gut erfüllst, vielleicht mit noch mehr unterschiedlichen Facetten an Rollen, die man so mit sich bringt irgendwie. Ich meine, auch Podcasterin sein ist in irgendeiner Form eine gewisse Rolle, die mehr oder weniger viele Aufgaben mit sich bringt und wo man dann sagt, okay, das muss man irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Das, glaube ich, ist fortwährend schwierig, ja.
Zumal das ja auch Mut braucht, ne, sich in einer Rolle zu zeigen. Man zieht sich ja ein Stück weit die Uniform an und ihr macht den Podcast mittlerweile so lange und ich erlebe es ja auch beim Verfolgen immer der Beiträge auf LinkedIn. Ganz präsent ist mir jetzt die Diskussion unter der Rubrik Mein Lieblingsfehler und was für Kommentare ich dazu auch gelesen habe. Aber das ist ja etwas, das findet ja nicht nur auf LinkedIn statt. Das findet ja auch statt in den Kliniken, wenn ihr zurückgeht nach einer Folge, ganz zu Beginn, als ihr noch Ärztinnen in Weiterbildung wart und man nun auf einmal eine Hörerinschaft hat, eine Sichtbarkeit, die der Professor in seinem kleinen Biotop so in der Klinik vielleicht nicht hat. Die Reichweite reicht bis zur Klinikumsgrenze, vielleicht noch über die Fachgesellschaftsgrenze und dann wird sich keiner dafür interessieren. Und diese Nichtigkeit außerhalb vom weißen Kittel, das ist etwas, was sich gerade nochmal in der Wahrnehmung auch verändert. Meine Kollegin außerhalb interessiert es überhaupt nicht, wer Generalarzt ist, wer in der Bundeswehr etwas zu sagen haben. Die verstehen das System nicht und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Worüber ich mir Gedanken mache, in irgendwelche Dienstabläufe etc. zu passen, wird von außen als teilweise Lächerlichkeit gesehen. Das können manche nicht nachvollziehen und ich kann das sehr gut verstehen, warum das der Fall ist. Und ich sehe, dass sich da gerade was verändert, auch in diesen Rollenbildern, dass ich weiß nicht, ob man sich mit Mitte 30 noch jung dynamisch nennen kann, wenn jetzt die nächste Generation uns schon überholt. Aber in der
Ich hoffe, dass man das mit Mitte 30 noch. Ich hoffe, man kann das mit Anfang 40 noch.
Ich meine, wenn da so ein Weißkittelprofessor vor mir setzt, sind wir die junge Generation. Wir werden teilweise belächelt oder uns wird der Mund verboten, wenn wir in Fachgesellschaften unsere Meinung kundtun und für den Facharzt für Notfallmedizin eintreten. Also da gibt's ganz verschiedene Strukturen, die jetzt aneinander sich reiben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr das so erlebt habt.
Und ich sitze ja jetzt hier mit euch beiden. Ihr seid eine Oberärztin und ein Oberarzt und ihr sagt exakt das, was ich immer gedacht habe, was irgendwann aufhören würde. Ja, dass man irgendwann sozusagen auf so einem Level angekommen ist, wo nicht immer alles in Frage gestellt wird. Jetzt gar nicht unbedingt nur aus der eigenen Klinik, sondern so gesamt gesehen.
fand das zu Anfang bei mir in der eigenen Klinik ganz krass. Also ich habe diesen Podcast angefangen als Assistenzarzt 2018, 19 im Jahresumbruch. Und in der eigenen Klinik wurde das belächelt. Und gleichzeitig sieht man irgendwie, krass, wir haben damals, ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich krass dachte, waren 500 Hörer. 500 Leute hören dem zu, was wir da erzählen. Ja, und in der eigenen Klinik war immer so, und gerade von Oberärztinnen und Oberärzten, so ein, ja, also, was soll das? Und dann, auch wenn ich dann Vorträge in unserer Frühfortbildung gehalten habe, immer ein, ja, das ist ja fachlich alles richtig, aber, also, jeder, der schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, ich versuche das ja meistens ein bisschen bunter, peppiger zu machen. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen, das ist vollkommen in Ordnung.
Tom macht Medutainment.
Aber das musste immer kommentiert werden. Und dann ist man gleichzeitig, ging es dann so 2019 los mit Kongressen, auf die wir eingeladen wurden. Und plötzlich steht man da und auf dem Kongress sagt ein völlig Wildfremder, ich kenne deine Stimme. Und du denkst so, krass. Also, ja, also, der findet das irgendwie cool. Und gleichzeitig bist du so in der eigenen Klinik eher nichts wert oder wirst sogar noch gefühlt beäugt. Vielleicht auch nicht von allen, vielleicht kriegst du den, aber den Lob kriegst du da nicht.
Was ich aber nicht verstehen kann, ehrlicherweise, weil man ja sich für das Fach einsetzt.
Das ist eine Sichtbarkeitskonkurrenz nach wie vor. Ne? Ja, die Menschen, die haben das Gefühl, so kann ich das zumindest reflektieren, man nimmt ihnen etwas weg. Und bei mir ist das mit der ästhetischen Medizin so. Ne? Ich habe ganz lange versucht, das nicht so an die große Glocke zu hängen, bis dann eben auch Pressebeiträge etc. kam. Natürlich war das ein bisschen im Fokus, die Soldatin, die ästhetische Medizin macht. Ne? Und das hat sicherlich was mit Sichtbarkeit zu tun. Würde ich das alles außerhalb der Sichtbarkeit machen, hätte ich keine Probleme. Aber für etwas einzustehen, was man in seinem Wertekonstrukt als richtig hält, für das, was nebenberuflich noch möglich ist, neben meiner Vollzeitstelle, wo wir wirklich mehr als genug Überstunden machen und so gut wie nie krank melden. Das, finde ich, ist der Teil, der die Gesellschaft erlebbar macht. Und als Soldatin frage ich mich ganz oft, die mit Gefechtsmedaille nach Hause gekommen ist, die in den unterschiedlichsten Einsatzszenarien war, warum tue ich mir das an? Warum gehe ich für 70-jährige alte Männer in den Krieg, in das Einsatzland, die als Politikerinnen und Politiker die Entscheidung getroffen haben, für was mache ich das, für welche Gesellschaft, wenn ich nicht Teil der Gesellschaft sein kann, mich hier positionieren darf und so überarbeitet bin, dass ich nur noch müde auf die Couch falle und gar keine Teile habe für das, was ich für andere beschütze. Also will ich das. Und das will ich auch als Ärztin, weil ich dafür Sorge trage, dass andere zu jeder Uhrzeit mit ihrem Laster, egal wie banal das ist, in die Notaufnahme kommen dürfen und hier ein Stück weit einen Relief finden. Und warum steht das uns nicht zu? Warum haben wir diese Missgunst? Warum haben wir diesen Neid anderen gegenüber, die versuchen, eine Teilhabe zu schaffen? Ob als Fürsprecherin, ob als fachlichen Beirat. Und ich muss schon sagen, also mein Lernen wäre anders gelaufen für egal Facharztprüfung, EDAIC, was auch immer, wenn ich eure Podcast nicht gehört hätte. Und das hat mein Leben entlastet. Und dafür muss man dankbar sein, dass ihr euch in die Sichtbarkeit begeben habt und damit auch in den Diskurs, auch negativ, um für mich beispielsweise das Leben einfacher zu machen. Und das wird aber oft nicht gesehen, ne? Und wird eher als, naja, die will das jetzt, ne? Die braucht die Aufmerksamkeit. Oh Gott, guck sie dir mal an. Blonde Frau, Kinn, bla, tätowiert. Der Torben, mein Gott, jetzt macht er hier auch noch so Knallboom-Bang in seinen Präsentationen. Also, was man sich da alles für böse Sachen im Hintergrund anhören muss, anstelle einfach ein Danke zu bekommen, dass du dich dafür einsetzt, ne?
Und es ist ja auch nicht dasselbe, ne? Also ich glaube, rein von dem, wie viel Zeit man in so ein Projekt steckt, das kann ich jetzt vom Podcast natürlich, ich habe nicht habilitiert, ich kann nicht sagen, wie viel Zeit ich für eine Habilitation aufgewendet hätte. Ich kann aber sagen, wie viel Zeit in so ein Podcast reinfließt. Irre viel. Wirklich irre viel. Und ich mache das, weil ich da Bock zu hab. Sonst könnte man das, glaube ich, auch gar nicht weitermachen. Sonst würde man irgendwann aufgeben, sonst hätte man da irgendwie keinen Drive mehr. Aber es ist so viel Zeit und trotzdem wird es in zwei unterschiedliche Kategorien, in zwei Klassen eingeteilt, ne? Der eine, der hier den tollen Titel hat und hier PD und dann Professor, APL und so. Und die andere, okay, sie hat promoviert, immerhin. Aber ansonsten macht sie da so einen Podcast. Und der heißt auch noch Pin-Up-Docs.
Genau, und dann macht sie auch noch eine Kategorie zu meinen Lieblingsfehler. Wie kann man einen Fehler mögen? Und das ist, ja. Und die Bezahlung ist eben der Titel. Und den Titel, den können jemand oder kann jemand von außerhalb gut greifen. Mit einem Herr Professor kann auch meine Oma umgehen. Aber mit einem Podcast, mit auch einer Gleichberechtigung dieser Arbeit, die hier drin steht, das ist in dieser Wertigkeit bei weitem noch nicht angekommen. Außer wenn es eben um Sichtbarkeit geht und auch darum, ob eine Klinik beispielsweise über den Professor definiert wird oder über die Arbeit, die ihr auch macht. Oder ja, letztlich auch die Pressestimmen oder dergleichen. Ne? Das ist eben nicht mehr, wie du publizierst in einem Fachjournal und bekommst darüber die Aufmerksamkeit, sondern auf einmal kommen die Kongresse zu euch und fragen euch an, ob ihr daran teilnehmen möchtet oder in die Rolle, eine andere Rolle, als die bislang vorgegangenen Wege gehen möchtet. Ne?
Ja, das ist ein wirkliches Ding der Sichtbarkeit, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, dass man Form macht aus freien Stücken und weil man da Bock zu hat und gleichzeitig aber nicht so wie bei einem Titel von profitiert. Das kann man ja einfach, ja, ist einfach so.
Ich finde, die grundsätzliche Frage ist ja, aber wann darf man was sagen? Also wann ist der Punkt, dass man den Mund aufmachen darf?
Fühlst du dich als Oberarzt so weit, dass du jetzt was sagen darfst?
Als Oberarzt in meiner Klinik fühle ich mich so weit, wobei ich da auch da witzigerweise die Entwicklung ganz anders war als in der Podcast Pin-Up-Docs-Zeit, da habe ich viel früher was gesagt. Aber es ist trotzdem ja so, dass einem oft vermittelt wird, du bist noch nicht dran.
Wie hast du das gemerkt?
Also eine Erinnerung, die ich habe, dass ich mal, als ich mal auf meiner Intensivzeit angefangen habe, bei uns in der Klinik und glaube ich gar keine missgünstige Klinik, falls das vorhin jetzt auch so rüberkam, aber bei uns in der Klinik einen Vortrag über Delayed Sequence Induction gehalten habe. Einfach so das ganze Konzept dahinter und da war so der Konsens in meiner Kollegenschaft, das ist doch jetzt auch nur alter Wein in neuen Schläuchen. Und ich dachte so, okay, krass, aber warum hat von euch mir das keiner beigebracht? Warum musste ich das aus dem Internet lernen? Also das habe ich nach Monaten drüber nachdenken gedacht. In dem Moment dachte ich, okay, habe hier scheinbar keinen abgeholt. Wobei ich das Konzept selbst voll cool fand. Damals Scott Weingart, EM Crit, großartig. Ja, endlich einer, der mal nicht sagt, da muss man halt durch, wenn die Sättigung 50 ist. Sondern, wie können wir es anders machen? Dann muss man halt schnell sein. Aber das, was im ersten Moment vermittelt wurde, war, das hast du dir ja nicht selbst überlegt. Und ich glaube, heute, jeder darf was sagen. Und ich versuche, zumindest in meinem Umfeld, auch bewusst junge Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, was zu sagen. Und das ist vollkommen egal, welchen Ausbildungsstand sie haben. Das Einzige, was wichtig ist, dass man das Ganze wissenschaftlich, fachlich auf gute Beine stellt. Weil es geht nicht darum, bei vielen Sachen geht es nicht darum, was man selbst erlebt hat, sondern dass man weiß, wie liest man es nach, wie bereitet man es auf.
Das, was ich als schwierig auch empfinde, ne, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, was waren die ersten Dienste, die ich als Fachärztin übernommen habe, in auch einer Supervisionsfunktion für andere Kolleginnen in Weiterbildung, das ist der Umgang mit der eigenen Unwissenheit. Und gerade die Notfallmedizin hat mich da ganz schön an die Grenzen gebracht in der innerklinischen Notfallmedizin, weil wir keine eigene Facharztausbildung haben. Und wir haben eine interdisziplinäre Notaufnahme und da habe ich Tatsache gemerkt, ich bin keine Diagnostikerin. Ich bin eigentlich nicht die, die in die Notaufnahme gehört. So klar muss man das sagen. Wir können wunderbar ABC und vielleicht die hochkritischen Patienten abarbeiten. Das haben wir gelernt. Aber das ist nicht die Realität der Notaufnahme. Einer ganz normalen interdisziplinären Notaufnahme gleicht einer KV-Praxis, gleicht allem, aber nicht das, was wir auf Intensiv machen oder im OP machen. Und das hat dir keiner gesagt. Jeder zeichnet dir immer ein Bild der Notfallmedizin und wenn du Paper und Journal liest du immer die krassesten Sachen und in jeder Prüfung wirst du die schlimmsten Fallszenarien durchexerzieren, aber du wirst nicht das machen, was du wirklich in der Notaufnahme erlebst. Und die Kompetenz zu sprechen, die Kompetenz, dann auf einmal wieder Wissen hervorzuholen, um eine HNO-ärztliche Untersuchung zu machen, die du vielleicht das letzte Mal im Studium gemacht hast und dann noch nicht mal im letzten Studienjahr, das erfordert sehr viel auch Eigenreflexion, um zu sagen, mein Gott, ich weiß eigentlich gar nichts von dem, was ich hier tue. Weil die Konsularien, die dann im ersten Jahr sind, Weiterbildungsassistenten sind, die werden dich korrigieren. Und das war ein ganz ekliges Gefühl zu wissen, du bist jetzt hier Facharzt und du hast die Verantwortung. Aber du hast eigentlich gar keine Ahnung von dem, was du machst, weil wir keinen Ausbildungsstrang haben, der mich dahingehend vorbereitet hätte. Und da muss man natürlich auch überlegen, wie gehe ich damit um? Und eine Strategie war, dass ich das meinen Weiterbildungsärzten auch frühzeitig kommuniziert hat im Sinne von, ich werde nicht alles können, aber ihr habt dann genauso wie ich die Verantwortung, mir etwas beizubringen. Und am Ende trage immer noch ich die Verantwortung für alles, was hier passiert, aber ich werde das nicht mit dem Anspruch machen, alles zu wissen, aber die Verantwortung teile ich mit euch, indem ihr mich dann auch in die Fachgebiete einweisen müsst, die ich nicht kann. Und zwar so auf dem Niveau, dass wir beide im besten Fall was davon haben. Und das hat mich aber auch viel Überwindung gekostet, weil das kam überhaupt nicht vor. Das hat mir niemand gezeigt, wie das geht, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen und eine Strategie zu finden, die dich in eine Balance bringt zwischen, entblöße ich mich jetzt, verliere ich dadurch Autorität? Ich habe ja auch einen Dienstgrad zu bekleiden bei der Bundeswehr. Ne? Wir sind schnell befördert worden zum Oberfeldarzt. Das ist schon ein Dienstgrad. Mein Gott, ey, wie habe ich damals auf die Kollegen geschaut, die Oberfeldarzt sind? Das waren für mich absolute Respektpersonen und jetzt bist du selber in dieser Position, ne? Und musst eigentlich jemanden gerade sagen, dass du keine Ahnung hast.
Aber ich finde jetzt erstmal, so wie du das gerade dargestellt hast, ist das ein unglaublich cooles Konzept für eine interdisziplinäre Notaufnahme. Also zu sagen, okay, ihr seid hier, du bist Internist, du bist Unfallchirurgin und du bist Allgemeinchirurgin und lasst uns voneinander profitieren und lasst uns gucken, dass wir das Beste bei rausholen. Und ich glaube, so genauso muss man da rangehen. Aber gleichzeitig natürlich, diese Rollenwechsel, den habe ich immer als ganz krass empfunden. Also jetzt angefangen in meiner Rettungsdienstausbildung. Ich habe die Rettungssanitäterausbildung als Dritter auf dem RTW. Und plötzlich sitzt man da als Zweiter und der Adrenalinpegel ist wieder hier oben. Und dann ist die Ausbildung irgendwann fertig. Und man sitzt auf dem RTW und guckt neben sich und denkt, okay, das ist ein Auszubildender. Wenn, dann geht's jetzt hier um mich. Der Adrenalinpegel ist wieder ganz oben. Und dann machst du deine erste Narkose und der Adrenalinpegel, und das geht ja so weiter. Und dann bist du Notarzt und plötzlich gehst du an der Einsatzstelle, was Sophia vorhin meinte, und alle gucken dich an. Und du denkst so, was guckt ihr mich an? Ich hab auch keine Ahnung. Also.
Die Rückfallebenen werden weniger, ne? Also genau. Es kommen immer weniger, die hinter dir stehen und sagen, schaffst du schon, Mädchen, ne? Das wird schon irgendwie gut gehen. Ja, wenn man das dann irgendwann selber eben auch ist. Und irgendwie fühlt man sich immer so, als hätte, wäre man da so durchgestolpert, ne? Ach, ich bin da jetzt, das war viel zu einfach, die Prüfung für mich. Ich bin da irgendwie, das war Zufall, dass ich diese Frage bekommen habe. Es war Zufall, dass der Posten jetzt frei geworden ist. Naja, die mussten mich ja nehmen, weil kein anderer zur Verfügung stand, ne? Und so rechtfertigt man sich immer wieder eben auch, vielleicht zu Unrecht, vielleicht zu Recht. Ich glaube, das ist auch nochmal uns eigen, sonst würden wir hier nicht zusammensitzen, wenn uns nicht ähnliche Gedanken da auch verbinden würden. Aber es wird vorgelebt und ich glaube, die Medizin ist unbarmherzig für alle, die in dem System sind. Ich glaube auch, wir machen uns unnötig selbst kaputt, auch in dem Umgang, den wir pflegen. Ich habe heute eine katastrophale Diskussion in unserer Doktorlib-Gruppe miterlebt, wie sich Kollegen fast schon zerfleischt hätten, eigentlich für eine Prozessorganisation, die dann erstmal emotional eingefangen werden mussten. Und da geht es um Befindlichkeiten. Das muss man so deutlich ausdrücken. Und diese Befindlichkeiten haben wir nicht gelernt zu regulieren. Und diesen Stress dann, den wir erleben in der Notaufnahme, Intensivmedizin, ne, das Ventil sind dann meistens die Kollegen. Das erlebe ich auch bei der Pflege, das erlebe ich auch bei meinen ärztlichen Kollegen, wie teilweise auch mit Hass und Emotionen auf Patientinnen reagiert wird, gerade in psychischen Ausnahmesituationen, Intoxikationen, was unnötig ist und was einfach auch eine Regulationsproblematik ist. Und ich glaube schon, das ist selbstgemachtes Leid. Wir haben ganz, welche Strategien wenden wir an? Also, wo gehe ich mal kurz raus und kann um Block laufen? Das gibt's nicht. Wir sind in Intensiv-OP, in Notaufnahme isoliert von Tageslicht. Wir haben Klima, wir haben künstliches Neonlicht. Also alles ist so die schlechteste Umgebung. Da würdest du, wenn du das in der zivilen Welt, wenn ich das meiner Firma präsentieren würde, die Leute würden Amok laufen. Da würde keiner für mich arbeiten wollen, wenn das die Arbeitsumgebung wäre. Und wir tun uns das freiwillig an.
Ja.
Und es wird überhaupt kein Fokus drauf gelegt, dass man das irgendwie mal lernt, ne? Also es passiert in dieser Sparte überhaupt nichts, hat man das Gefühl. Außer man versucht es irgendwie selber anders zu machen, so wie du jetzt. Oder wie wir wahrscheinlich alle versuchen, das anders weiterzugeben. Aber man muss es irgendwie neu erfinden. Man shiftet ja, wenn man Mutter wird oder Eltern wird, irgendwie immer mal so ein bisschen zu den Inhalten, die man gerade so konsumiert. Und bei Instagram wird mir relativ häufig momentan irgendwie angezeigt, dass Millennials so die ersten Eltern sind, die einen ganz andere Weise hatten, aufzuwachsen und jetzt aber ihre Kinder wiederum ganz anders erziehen, zum bedürfnisorientierten Erziehen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das muss in der Medizin vielleicht auch passieren, ohne das jetzt zu harsch zu sagen, dass sozusagen die Alten aussterben müssen, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Ich möchte da auch niemanden raushaben und mit Sicherheit hat es auch nicht immer nur was mit dem Alter zu tun. Aber dieser Gedanke von, ich bin da durch, du musst da jetzt auch durch, den sollten wir, glaube ich, alle ablegen.
Ja, weil das eben, das hat was mit so einer Härte zu tun, ne? Das, klar, Militär kann ich das ein bisschen nachvollziehen, ne? Dieses sich knechten für andere und die anderen sind dann eben unsere Patientinnen oder Kollegen, sich nicht krank zu melden, weil das System muss ja weiterrollen, das Rettungsmittel muss besetzt werden, also geht man dann doch irgendwie krank dahin oder im Zweifel macht man das eben selber als Dienstplanende oder Oberärztin oder wie auch immer. Und das ist ein schlechtes Beispiel an sich selber und auch an das Privatleben. Und damit, in meiner Wahrnehmung ist das so, dass man tagtäglich eigentlich diesen Mikroaggressionen ausgesetzt ist. Dem inneren Stress, Stress der anderen musst du regulieren. Nach so einer Schicht im Krankenhaus für Stunden Notaufnahme ist man emotional leer. Weil du hast mit den Patientinnen zu tun, die lassen erstmal ihren Frust aus, dass sie da 4 Stunden warten mussten, weil so Triage kommt bei denen nicht vor, warum das so notwendig ist. Dann haben sie Angst. Selbst die mit, die wir immer als Bagatellerkrankungen, Verletzungen abtun, haben eigentlich nur ein Bedürfnis auf Klärung und kommen mit ihrer Emotion, meistens ist das Unsicherheit und Angst, und laden die bei mir ab. Und dann muss ich sie regulieren. Dann reguliere ich aber auch meine Weiterbildungskollegin oder die Pflege, die mit ganz anderen Themen kommen, habe 2 Telefone in der Tasche, sowieso schon absolut überladen von den Geräuschen, die dort kommen, und habe danach nicht mal die Möglichkeit, einkaufen zu gehen, weil der Lidl bei mir um 21 Uhr schließt. Und ich bin auch in Berlin, also ich werde andere Optionen haben, um mich zu verpflegen. Aber das sind so ganz, du hast mit ganz, ganz vielen kleinen Kämpfen jeden Tag zu tun. Und dann aber noch die Energie zu finden, zu sagen, ich will gute Lehre machen, ich möchte einen Podcast aufnehmen, ich möchte mich darum bemühen, dass die, die nach mir kommen, es einfacher haben. Das macht es so schwierig, weil wir in einem System groß werden, was eigentlich kaum Raum lässt. Wir arbeiten eigentlich nur noch ab, geben viel Energie dafür her, ohne wirklich am Prozess zu arbeiten. Ich arbeite nicht an der Patientin, ich arbeite nicht in der Lehre, ich arbeite die Prozesse ab, ärgere mich, dass die IT nicht funktioniert, muss mich um irgendwelche Schriftstücke kümmern und dass der Ton richtig gewählt wird und sich jeder gebauchmietzelt fühlt. Das sind gerade meine Kernaufgaben, aber nicht wirklich gute Patientenversorgung zu machen.
Das stimmt. Da möchte ich so 2 Sachen an deinem Wording jetzt festmachen, weil gebauchpinselt fühlt. Ich finde, das Wording ist etwas, wo wir an uns arbeiten können, weil wir genau in diesem unmenschlichen Feld groß oder groß geworden sind, achten wir auf unser eigenes Wording nicht. Also, was ich oder sind vielleicht dann auch unmenschlich zu unseren Assistentinnen und Assistenten manchmal, weil wir selbst zu groß geworden sind. Also das kritisieren wir bei den älteren Oberärzten auch, für die sind wir ja sowieso alle verweichlicht. Aber ich meine, auch was ich erlebt habe, also in meiner jungen Assistentenzeit wurden wir als Erst- und Zweitklässler bezeichnet. Das ist ja, das bildet ja nichts von dem ab, was der Charakter Dana Sophia Torben ist. Das ist einfach nur eine Schiene. Natürlich macht das einfach. Natürlich denken wir in Schubladen, um Leute einzukategorieren. Aber dieses offene Wording des Ganzen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich finde, das ist etwas, um das Ganze menschlicher zu machen, an dem wir arbeiten müssen. Da gibt es ganz viele andere Beispiele, wo wir gegen uns gegenseitig unmenschlich sind. Ein anderes Beispiel ist Kollegin, Kollege mit einer reduzierten Stelle. Und der andere Kollege sagt, hier, Tim, du gehst ja heute schon wieder früher. Nein, Tim geht nicht früher. Tim geht in der Uhrzeit, was seinen Stellenanteil erfüllt. Das ist sein Vertrag.
Ja, dafür kriegt er auch weniger Geld. Ne?
Dafür kriegt er auch weniger Geld. Und, ja. Genau. Das ist etwas, wo ich mich auch selbst bei ertappe. Also das mache ich auch selbst. Also ich ertappe mich selbst dabei, jetzt mal was ganz Schlimmes zu sagen, Teilzeitmutti. Aber eigentlich hasse ich das wie die Pest, trotzdem sage ich das. Aber da müssen wir, ich glaube, Wörter schaffen Realität. sonst würde ich vielleicht auch keinen Podcast machen, aber Wörter schaffen Realität, deswegen müssen wir auf unsere Sprache achten.
Total. Auch wie wir über Kollegen und Disziplin denken. Klassiker, nachts kommt ein dermatologischer Patient, ja, den rufen wir jetzt an, weil wir müssen ja auch hier sein und so. Ne? Also man merkt so, dass so diese Mikroaggression, die ich erlebe, die gebe ich auch an andere weiter. Und das ist manchmal auch einfach nur so ein Ventil, ne, dass man sagt so, boah, ich muss jetzt hier durch die Scheiße, ne, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, warum muss der andere, die andere das nicht ertragen, Lasten verteilen etc. Das ist so ein bisschen auch der Vertrag, den man mit eingeht, wenn man im Kollegium arbeitet. Und ich glaube schon, dass so der Kit eben einfach ist, versuchen auch sozial zueinander zu sein, Veranstaltungen zu pflegen, keine Ahnung, Dienstabschlussbier gibt's bei der Bundeswehr, ja, dass man sich dort wieder zusammenhockt und sagt, ey, together in, together out. Wir versuchen da jetzt das Beste daraus zu machen. Dafür bleibt die Zeit aber nicht, ne? Und ich glaube auch, wenn man weiterhin in diesen ganz, ganz engen Taktungen arbeitet, dann ist man froh, wenn man irgendwann nach Hause kommt, ne? Und vielleicht das wenige Leben auch noch hat. Deswegen ist ja Teilzeit für mich gar nicht so die schlechteste Option. Ich arbeite nicht Teilzeit, weil sich damit meine Zeit bei der Bundeswehr verlängern würde und ich sagen muss, dass ich sehr gerne Soldatin bin, aber ich entscheide mich gegen den Soldatinnenberuf aufgrund des Systems, weil es nicht zulässt, mich als Persönlichkeit darin zu entwickeln. Und das ist sehr schade, weil das trifft mich nicht nur als Soldatin, sondern das trifft auch auf viele andere ärztliche Kolleginnen zu. Und da muss ich sagen, da ist doch was faul daran. Wir bilden so teuer unsere Pflegenden aus, unsere medizinischen Fachangestellten, die ärztlichen Kolleginnen. Wofür am Ende? Dass wir am System kapitulieren und scheitern und sagen, deswegen verlasse ich die Medizin, wofür ich so viele Jahre aufgegeben habe, so viel Herzblut reingesteckt habe, weil es nicht zulässt, dass ich Person und Mensch sein darf.
Und zum Teil verbrennen wir ja schon die Studierenden. Ja. Also wir fangen ja schon früh damit an. Du musst nicht mal fertiger Arzt, fertige Ärztin sein, wenn das Studium so schlecht ist, weil Folien von vor gefühlten 15 Jahren sind, mit Inhalten, wo sich jeder denkt, ja gut, also warum muss ich das mir jetzt ansehen? Und dann irgendwie noch gesagt wird, ja, teilt euch halt mal selber über die Woche ein, bei, weiß ich nicht, 200 Studierenden. Das war nicht an meiner Uni so, sondern das kenne ich von einer anderen Uni. Und ich möchte auch kein Bashing betreiben, aber das ist halt suboptimal, weil so halt dann schon gleich die Studierenden auch nicht so richtig Bock haben. Und wenn die dann auch noch abgestellt werden, nur für Schwachsinnsarbeiten, beispielsweise in der Inneren irgendwie nur Blut abnehmen und sonst nichts lernen. Ich bin ja vollkommen dafür, dass du auch mal alle möglichen Sachen machst und auch, dass du Blut abnimmst. Um Gottes Willen, kannst du ja machen. Aber du solltest auf jeden Fall was mitnehmen. Du solltest was lernen. Und dann finde ich es auch vollkommen okay, wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, eine Röntgen-CD oder MRT-CD irgendwie für einen Patienten abholt, noch in der Radio. Das ist halt eine Waage und ein schmaler Grat. Aber bezüglich Bundeswehr, das würde mich jetzt noch interessieren. Du kriegst mit Sicherheit häufig gesagt, war dein Abi zu schlecht irgendwie, konntest du nicht anders Medizin studieren, ja, oder warum bist du diesen Weg gegangen? Und da würde mich interessieren, irgendwie, wie gehst du damit um? Weil das ja total schon so ein krasses Framing ist, oder?
Ja, das ist das komplexes Thema, weil als, ich muss schon sagen, in der Funktion als Soldatin, Ärztin, Luftwaffenuniformträgerin bei der Bundeswehr, habe ich mit ganz, ganz vielen inneren Stimmen zu tun, die sagt, du gehörst da nicht hin. Und dann kommt von außen auch noch dieses, das hast du ja nur des Geldes wegen gemacht oder du hattest ja ein entspanntes Leben, hast ja ein Studium finanziert bekommen und warst zu schlecht, um Zivil zu studieren. Seitdem ich 10 bin, das ist so die Zeit, wo ich mich ganz aktiv dafür entschieden habe, zur Jugendfeuerwehr zu gehen, um dort Erste Hilfe zu lernen, wollte ich nichts anderes als Notfall- und Katastrophenmedizin machen. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen, woher es kommt. Ich habe keine Ärzte in meiner Familie und bin dann irgendwann über die Bundeswehr gestolpert und dachte mir, ja krass, das sind laute Geräte. Ich habe Technik immer geliebt. Ich liebe den Geruch von Benzin und Kerosin. Also tut mir leid, aber ich finde das einfach geil. Und Panzerfahren ist schon eine gute Sache. Macht schon Spaß. Kann man ja anders sagen. Also man hat mich damit bekommen. Und auch mit der Vorstellung, körperlich zu leisten. Ich muss körperlich fit sein, damit, ganz plakativ gesagt, meine Soldatin überlebt. Also muss ich auch nicht nur fachlich an meiner Kompetenz arbeiten, sondern auch einfach eine Motivation haben, mich körperlich fit zu halten. Und mir ist bewusst, dass ich mit meiner Statur nicht das Gleiche leisten werde wie jemand, der 30 Kilo mehr wiegt. Aber das war eine motivierende Sache, die allumfassend dazu führte, mich für diesen Beruf dann auch zu entscheiden. Aber dann kommt es eben, dann bist du drin in dieser grünen Uniform. Erfüllst die Rolle der Offizierin, der Soldatin, hast aber diese Entschuldigung schwingen der Luftwaffe. Ja, das wird dir ja auch immer zugewiesen. Oder ganz krass, mein letzter Einsatz war auf einer Fregatte gewesen als nicht Marinemensch und wurde dort begrüßt von einem der höchsten Offiziere an Bord mit, das sind ja als Offiziere verkleidete Karnevalisten, so hat man uns bezeichnet, als einfach die Sanität, die die Luft wegatmet, in einem der gefährlichsten Einsätze der Marine bis dato, weil man uns in der Kompetenz, die wir haben, braucht man nicht. Wenn es den Soldaten gut geht, hat er allerhöchstens Fußpilz, aber braucht nicht meine Kompetenz. Er braucht mich nicht als Notfallmedizinerin und es interessiert niemanden dort auf diesem Schiff, was ich zu Hause mache, weil sie es nicht greifen können. Und das ist auch gut so, weil ich denen das nicht erzählen werde, was wir zu Hause machen als Ärztinnen. Das müssen die nicht wissen, ne? Das führt aber immer wieder dazu, dass du dich für deine Rolle entschuldigen musst. Und ich habe mich viel entschuldigt innerlich, ne? Und das macht dich zu einem unangenehmen Menschen nach außen, weil du dann nämlich versuchst, eine Rolle zu erfüllen. Durch Strenge, dir selber gegenüber, noch mehr Sport, noch mehr Fachlichkeit. Also keine Ahnung, ob mich dieses blöde Ideal jetzt besser gemacht hat oder nicht. Oder ob es auch nur ein Haken war, den ich mir innerlich setzen musste, wie andere in PD, um zu sagen, ich bin endlich der Rolle gerecht, mich gut zu fühlen in der Position, die ich jetzt habe. Rettet es einen Patienten? Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Macht es mich jetzt zu einer besseren Soldatin, weil ich sportlich bin oder im Auslandseinsatz war oder Fallschirmspringer-Abzeichen gemacht habe? Das kann ich nicht sagen. Aber das war damals meine Vorstellung von, ich erfülle diese Rolle, um mich nicht immer rechtfertigen zu müssen, dass ich zu schlecht war für das Studium im Zivilen, zu schlecht bin als Ärztin in Uniform, weil ich nicht Karte, Kompass, Lage, Befehlsanalysen, was auch immer, wie ein Truppenoffizier machen muss, aber jeder das erwartet, wenn ich Flecktarn trage. Oder den Dienstgrad, der genauso hoch ist wie der des Kommandanten auf meiner Schulter trage und doch nur die Luft wegatme, ohne die Mission hier mit zu betreuen. Und das meinte ich damit, mit diesen Mikroaggressionen. Und das wird dir immer mit der Rolle zugeschrieben, ob du jetzt Mutti bist, ob du Papa bist, ob du Oberärztin, Anästhesistin, ne? Narkosebeamtin bist, Narkosebeamter. Du wirst immer in diesen Strudel reingeraten. Und entweder ist das scheißegal, diese Kollegen gibt's auch, die bewundere ich. Soweit bin ich noch nicht in meiner persönlichen Kompetenz.
Dass das ist die Frage, ob denen das wirklich scheißegal ist oder ob die das einfach nur sehr, sehr gut nach außen abschirmen können.
Ja, selbst mit viel Botox.
Aber ich bewundere die auch.
Könnte ich diese Emotion nicht unterdrücken. Also, nee, das ist mich, und da muss ich schon sagen, dass ich glaube, und das war auch einer der Gründe, warum ich dann ins Coaching gegangen bin. Ich habe gemerkt, ich bin so an so einem Scheideweg. Entweder du wirst jetzt wirklich zu einer Grantlerin oder das nimmt dir noch ein positives Ende. Ne?
Krass, ja. Zusätzlich ist, finde ich, da noch ein Aspekt, den man, zumindest ich schon erlebt habe und dir wird das, also ich würde dir unterstellen, dass du das auch schon erlebt hast, das Aussehen eine große Rolle spielt, wie man fachlich eingeschätzt wird. Und dass es da so sein kann, dass du irgendwie vielleicht auf dein Äußeres auch einfach irgendwie Wert legst, ne? Man ist schlank, man versucht sich fit zu halten, man trägt Schminke als Frau, man hat vielleicht sogar mal rote Lippen. Tätowierungen, ja. Genau, davon kann Torben, glaube ich, auch ein Lied singen, irgendwie gerade als er sich noch die Arme ein bisschen weiter runter hat tätowieren lassen, oder? War das nicht so, Torben?
Ja,
also dass man dann doch wieder da irgendwie aneckt, vollkommen verrückt eigentlich, weil die Kompetenz ja null damit zu tun hat, wie du aussiehst. Aber trotzdem, schon früh im Rettungsdienst kam dann so ein Zwinki-Zwonki, den würde ich mich aber auch gerne mal retten lassen. Und du denkst so, also mal abgesehen davon, dass das sexistisch ist, bis hinten gegen, ist es einfach so, es spricht dir sofort deine Kompetenz ab, weil du entweder hübsch oder irgendwie kompetent sein kannst. Nicht beides gleichzeitig.
Ja, und man dann noch jung gelesen wird, jung wahrgenommen, ne? Das kennt ihr auch. Das ist was ganz, ganz anderes. Ich hatte damals in meiner Seminargruppe einen Studierenden, der war schon promovierter Biologe und ich glaube, der war, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war er schon 47. Er hatte einen Doktortitel, den weißen Kittel und war ein alter Mann in meiner Wahrnehmung. 47 ist kein alter Mann, aber
du bist alt. Ich meine.
Ja. Und er wurde immer, immer als ärztlicher Kollege wahrgenommen bei den
sofort,
Patienten, obwohl ein Fett-Student drauf stand. Und er war im ersten Semester, wie wir alle anderen auch. Und der ist dir das schon.
Das Schlimme ist, mir könnte das auch passieren, dass ich genau diesen Bias mitbringe und das so lese. Ich hatte mal das muss ich noch erzählen, weil diese Story so absurd ist. Ich hatte einen Menschen im Rettungswagen mit und wir waren zu dritt, also einen Praktikanten auf dem Rettungswagen mit und ich war Rettungsassistentin und damals gab es ja noch keine NotfallsanitäterInnen und dieser Praktikant war als Position 3 wirklich zum quasi zugucken und war gerade irgendwie in seiner M1-Ausbildung für einen RS. Und der hat mich dann morgens gefragt, Und ich glaube auch, dass er es nett meinte, aber er hat mich wirklich gefragt, Dana, soll ich dir eigentlich dein Brötchen schmieren? Und ich fand das so absurd, weil irgendwie diese Situation war so, er war halt irgendwie 47 oder 49 oder keine Ahnung und hat halt als zweiten Bildungsweg diese Rettungsdienstausbildung gemacht und fragte mich da halt morgens irgendwie so, als wäre ich seine Tochter. Und das hätte ja wirklich auch vom Alter her hinkommen können, weil ich halt weniger als halb so alt war wie er. Ja.
Und was hast du dir gewünscht, was er drauf machen soll?
Ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, nee, das kann ich schon selber. Ich glaube, er meinte, es wirklich, also, es, aber diese Abs, ganz crazy irgendwie.
Aber wir haben das mit Tätowierung gerade angesprochen und kurz die eigenen Erfahrungen geteilt und dann möchte ich aber Sophias Erfahrung dazu auf jeden Fall hören. Also ich bin schon lange tätowiert, so dass man es unter dem Kasak verdecken konnte. Und da hatte ich schon Situationen, dass Leute, mit denen ich gearbeitet habe, zu anderen Menschen, die es mir dann gesteckt haben, gesagt haben, ja, das mit Tätowierung finde ich ja komisch. Und der Doll, der ist auch tätowiert. Also so, wo man so denkt, okay. Und dann habe ich mich nicht mehr verdeckbar tätowieren lassen. Also für den Klinikalltag nicht verdeckbar. Und das wurde wirklich beäugt. Nun habe ich in dem Moment die Klinik nicht mehr gewechselt, sodass ich mein Standing irgendwie hatte. Aber ich fand das wirklich faszinierend. Das ebbt auch wieder ab. Und ich habe aber auch selbst gemerkt, dass ich mir selbst vorher sehr viel Gedanken darüber gemacht habe. Ist das okay, was du jetzt tust? Also ich wollte das für mein Körperbild. Aber ist das okay für die Gesellschaft oder für meine Umgebung, was ich tue? Was schon strange ist, dass ich drüber nachdenke, ob das okay für meine Umgebung ist. Also wenn ich über meine Kinder nachdenke, okay. Aber warum denke ich über, ja. Aber so wird man daran erzogen.
Ja, weil das eben nicht zur Rolle der Ärztin oder des Arztes passt. Und das stimmt, ich habe vor allem Negativkommentare bekommen auf Social Media, ne? Und ich gehe da recht offensichtlich vor, ob das jetzt Bilder sind für Presse, was auch immer, man hat das immer gesehen, weil das gehört zu mir und das möchte ich nicht zur Diskussion stellen und verstecken. Da kamen dann eher Kommentare in der Klinik, merke ich manchmal, dass das so ein flapsiges Wort, ich bin auch manchmal so, dass ich meine Patientinnen mit Vornamen anspreche, in der Praxis grundsätzlich immer duze ich die, aber dann ins Sie übergehe, gerade wenn ich merke, eine gewisse Nähe macht jetzt die Kommunikation einfacher, dass Tätowierungen gerade zu Patientinnen, jüngeren Patientinnen eine Verbindung sein können, weil die eine gewisse Nähe empfinden und eben so diese Distanz nicht haben. Ich trage keinen Kittel. Ich vermeide ganz bewusst, so diese Statussymbole einzusetzen. Also auch mit einem Hintergedanken daran. Ich stelle mich in der Regel nicht mit Doktortitel vor, dass man eben sagt, okay, außer ich brauche es jetzt, weil derjenige mich garantiert nicht wahrnehmen möchte. Der will das jetzt nicht. Aber schon, weil ich finde, und das habe ich mir militärmedizinisch auch angewöhnt, ich biete den Leuten schnell das zu an, wenn ich keine Disziplinar- oder Führungsfunktion habe, weil ich glaube, dass die Medizin oftmals eben nicht über diese Distanz funktioniert, wenn man gerade emotionale Themen anspricht. Das kann schon eine Hilfe sein, gerade bei den Tätowierungen. Aber das stimmt schon, du wirst anders beäugt. Ich wurde anders beäugt, als ich mir die Haare raspelkurz geschnitten habe, blondiert habe, gefärbt habe, Tätowierungen dazu. Alles, was nicht in die Norm passt. Und ich glaube nicht, dass ich so diese Normärztin bin. Ich glaube nicht, dass ihr das seid. Und damit bricht man so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da so ein Systemsprenger ist, aber man eckt natürlich an so alten Vorstellungen. Und das führt dazu, dass du dann eben nicht diejenige bist, die zu irgendwelchen seriös Termin vorne mitgenommen wird oder in die Betreuung dann geht oder dergleichen oder andere Funktionen oder Aufgaben mit erfüllt, ne? Und da sind wir wieder bei diesem Konkurrenzthema. Sichtbarkeit ist damit dir auf alle Fälle gegeben und das stößt, glaube ich, schon an bei manchen eben mit auf, ne? Weil ja, ich weiß nicht, ob denen das genommen wird oder weil es eben einfach nicht in die Rolle passt. Und ich denke schon, dass wir gerade in so einer spannenden Zeit eigentlich sind, wo es zu so einem Umbruch kommt, ne? Dadurch, dass Tätowierungen sichtbarer werden. Ich glaube, die jetzt nach uns kommende Generation auch nochmal viel proaktiver ist, durch Social Media auch mehr Sichtbarkeit für verschiedene Typen vorhanden ist und eben der Rang abgelaufen wird derer, die naturgemäß einfach durch Titel zum Beispiel auf Klinikseiten gelistet werden, andere sich das jetzt erkaufen können durch ihre eigenen Internetpräsenzen.
Habt ihr das weiblich sein und das, ich sag mal, oft zitierte Männernetzwerk als fehlend empfunden oder als Bedrohung empfunden?
Also als Bedrohung habe ich das nicht empfunden. Witzigerweise ist es bei mir so, meine Mutter ist schon immer berufstätig gewesen und hat mir immer vorgelebt, es geht. Man kann Familie und Beruf verbinden. Und ich hatte in ihr immer das Vorbild eigentlich, dass man als Frau alles erreichen kann. Meine Mutter ist auch handwerklich begabt. Meine Mutter hat mir einfach gezeigt, es ist vollkommen egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Das war bei meinen Eltern komplett der Fall. Ich habe erst durch äußere Umstände irgendwie lernen müssen, dass Unterschiede gemacht werden, witzigerweise. Und habe irgendwann dann verstanden, dass die Gesellschaft Frauen nach wie vor benachteiligt. Ich habe mich lange überhaupt nicht benachteiligt gefühlt, weil ich halt irgendwie immer alles das, was ich erreichen wollte, mit Fleiß und mit Arbeit dafür erreicht habe. Aber diese strukturellen Benachteiligungen von Frauen habe ich erst in den letzten, ich würde sagen, 3-4 Jahren, unter anderem durch Social Media, durch Annalena, eine Freundin von mir, die wiederum auch wieder durch Social Media einfach an gewisse Themen gekommen ist, mit denen wir vorher nicht so Berührungspunkte hatten, weil wir das an unserer eigenen Person nicht gemerkt haben. Deswegen, mir hat dieses Netzwerk jetzt nicht unbedingt gefehlt und ich finde, es gibt inzwischen auch sehr gute Frauennetzwerke und auch das hat ein Für und ein Wider irgendwie. Da bin ich auch nicht immer ganz klar, wie ich dazu empfinde. Aber grundsätzlich, dass die Geschlechterrolle eine unterschiedliche ist, das ist auf jeden Fall für mich immer präsenter geworden, umso älter ich werde.
Das passt ganz gut mit meiner Erfahrung. Ich bin Dorfkind, ich bin aus einem 200-Seelendorf groß geworden. Bei uns war es selbstverständlich, man konnte gar nicht unterscheiden zwischen Aufgaben für Mann oder Frau, weil die Dorffeuerwehr war eine freiwillige Feuerwehr. Ohne die Frauen hätten wir das nicht stemmen können. Ohne die Frauen würde die Dorfgemeinschaft nicht funktionieren. Alle waren berufstätig, meine Eltern auch. Ich bin quasi Wendekind und habe das von früh auf schon kennengelernt und habe das genauso empfunden. Ich dachte auch immer so bei der Bundeswehr, ich hab eigentlich alles so gemacht, wie es vorgegeben war. Ich habe jetzt natürlich Spitzen immer erfahren, Diskriminierung, vielleicht war ich auch zu blind dafür, vielleicht war ich auch zu sehr im System, um zu gefallen wollen, dass ich das nicht gemerkt habe. Das muss man natürlich auch immer sehen, ne? Also dieses, mir geht das doch nicht so, ich habe mich so gut den Strukturen angepasst, ich bin nicht die Frau. Das muss ich mir im Nachgang auch sicherlich gefallen lassen, zu sagen, vielleicht war ich einfach so gut in meinem Kopf indoktriniert von dem gesamten Ding, dass ich mich sehr angepasst habe und mich sehr wohl darin gefühlt habe, das alles zu übersehen. Und jetzt gerade durch die Praxis merke ich nochmal einen ganz großen Switch, denn da kommen die Frauen mit Diskriminierungserfahrungen, die nicht nur weiblich sind, sondern eine Migrationshistorie haben, Skin of Color etc. Und die erzählen dann, dass du schon bewertet wirst, insbesondere wenn es dann in Richtung Perimenopause geht. Na, du hast deinen biologischen Auftrag erfüllt, die Frau, die kann sowieso nicht mehr schwanger werden, warum sollte man ihr Hormone geben, um Wechseljahrsymptome abzuschwächen? Dann zu der Auseinandersetzung überhaupt, auch in der Medizin, wie sehr ist Weiblichkeit sichtbar in den Diagnosen, in den Lehrbüchern, in unserer Forschung, in der Forschungsförderung etc. Da kommt dir das auf einmal dann doch sehr präsent vor. Und dann reflektiert man sich in seiner Rolle und fragt sich, okay, welche Forschungsanträge habe ich gestellt? Welche Promovierenden habe ich gefördert? Wo ist vielleicht auch meine Rolle in den Frauennetzwerken? Und ich sehe das ähnlich wie du, Dana. Ich profitiere momentan nicht von den Netzwerken, weil ich zum Beispiel, ich habe innerlich so ein Problem damit, wenn Netzwerke sich um Probleme drehen im Sinne von über die gläserne Decke zu reden, anstelle Maßnahmen anzugreifen, indem man zum Beispiel in Präsenzmedien oder auf Tagungen, wie auch immer, Frauen einfach ganz selbstverständlich hinholt. Und das habe ich jetzt versucht, im Unternehmen umzusetzen. Wen stelle ich an? Wen fördere ich? Wohin spenden wir unsere Gelder? Was ist so Firmenphilosophie? Und erst mit dieser Auseinandersetzung merke ich tatsächlich, es ist überhaupt nicht einfach. Es ist gar nicht einfach, den Blick dafür zu haben, wo diese gläserne Decke ist. Nicht umsonst ist sie gläsern, man übersieht die manchmal auch. Und dann eben auch in diese ganz kritische Reflexion zu gehen, ich war manchmal auch einfach ein sehr, sehr guter Mitspieler in dem System, ne, und habe Dinge gefördert, die ich gar nicht erkannt habe, dass ich sie fördere.
Ein kleiner Teil zum Anfang kann man auf jeden Fall schon direkt beginnen, und zwar mit Gendern. Das macht mehr Sichtbarkeit und das ist super easy.
Also ich schreibe in meinen Arztbriefen immer, stellen Sie sich bei Ihrer Hausärztin oder niedergelassenen Fachärztin vor.
Das ist so richtig gut.
Ja. Mikrofeminismus.
Nein, finde ich gar keinen Feminismus. Ist einfach, also, aber ich muss andersrum sagen, Ich habe das in dem Moment nicht so wahrgenommen, aber wenn ich zurückblicke, habe ich vom Männernetzwerk profitiert, von dem automatischen Männernetzwerk. Also ich glaube, ich wurde häufiger in meinem Leben in Positionen gehoben, wo ich nicht besser war als eine Frau, einfach weil ich der Kerl war.
Wann hast du das gemerkt, dass du davon profitiert hast oder dass das passiert ist?
Ich glaube eher jetzt in den letzten, also ich würde sagen in den letzten 5, 6 Jahren, wenn man, wo ich reflektiert habe, auch vielleicht, wo, also meine Frau und ich haben uns im Studium kennengelernt, haben zusammen das Studium beendet und haben dann die Ausbildung zusammen durchlaufen im Endeffekt, also in verschiedenen Fachrichtungen. Aber natürlich sieht man ja, wo da Förderung stattfindet und wo nicht. Und ich will nicht sagen, dass sie nicht gefördert wird. Also sie ist sehr, sehr gut in dem, was sie tut. Aber ich glaube, dass mir viele Sachen in den Schoß gefallen sind. Einfach nur...
Für die eine Frau hätte arbeiten müssen.
Für eine Frau hätte mehr arbeiten müssen, ja. Also ich würde sagen, ich habe schon dafür gearbeitet, aber also nur um wieder... Aber ja, also ich glaube, da ist mir viel... leichter gefallen.
Ja gut, also, Männer fördern halt leider strukturell eher Männer. Also die gleichen Charaktereigenschaften, die gleichen Eigenschaften grundsätzlich, wenn die geteilt werden, dann wird das gefördert. Und ja, wenn halt in Führungspositionen mehr Männer sind, dann führt sich das sofort, ne?
Genau.
Ja, auch statistische Erhebungen zu.
Das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion, die habe ich erst vor 2 Tagen geführt. Und zwar hat sich eine meiner Mitarbeiterinnen schwanger gemeldet. Ne? Das ist eine total tolle Sache. Ich dachte dann auch erstmal da, oh Gott, sowieso von Personal und so Mitarbeiterführung, Lohnbuchhaltung, das ist schon ein eigenes Thema. Und dann meldet sich eine schwanger. Das war erstmal so systemüberladen. Was muss ich jetzt überhaupt tun? Es ist gar nicht so schlimm. Ich habe mich super gefreut. Habe das dann auch im Freundeskreis erzählt. Und so eine Reaktion, die fand ich sehr nüchtern betrachtet, fand ich die interessant, aber ich muss denken, das darf man doch so nicht sagen. Ein Freund meinte, ja, eigentlich, also als Unternehmer würde ich gar keine Frauen anstellen oder wenn dann nur homosexuelle Männer, die keine Kinder haben wollen, weil für dich jetzt als junge Unternehmerin hast du jetzt die Kosten, musst sie weiter anstellen, kannst sie nicht kündigen, hast aber von der Frau nichts, weil sie wird dann Mutti und kann Kurse nicht geben, was auch immer. Und also, dass du nur Frauen einstellst, würde ich nicht tun. Warum nicht nur schwule Männer? Die wollen keine Kinder. Also das sind, man merkt schon, das sind so ganz viele Vorteile.
Das sind aber sehr viele stereotypische. Schwule Männer wollen keine Kinder.
Ja, ne? Oder statistisch gesehen unwahrscheinlicher, als dass jetzt eine Frau, die du mit Mitte 30 angestellt hast, auf einmal einen Kinderwunsch bekommt. Da dachte ich mir schon, ja, das ist so vielleicht betriebswirtschaftlich nüchtern betrachtet, mag er da vielleicht recht haben. Und die Frage ist nur, wollen wir das?
Also, aber auch er hat doch eine Mutter. Also
ja,
das gar nicht bashend sagen, aber wir haben doch alle Mütter. Und irgendwie sind die doch genauso wie Kinder auch Teil unserer Gesellschaft und des gesellschaftlichen Fortlebens. Und irgendwie finde ich, irgendwie müssen wir doch versuchen, das Ganze zu integrieren.
Ich war so baff davon gewesen, weil ich mir gedacht habe, also soll das wirklich der Kern des Lebens sein, deines Lebens, dass es sich eigentlich alles nur darum dreht, was ist wirtschaftlich, was ist tragbar, was ist irgendwie jetzt opportuner, oder möchte man ein Leben so gestalten, was es ne, integrativ macht für alle, und zwar wirklich, ob Mutti, nicht Mutti, im Alter angekommen, mit vielleicht auch Lebensevents, die einem wirklich mal schnell aus dem Arbeitsalltag herausgehen müssen, das ist es ja genauso. Also da ist doch meine Herausforderung, ob jetzt im Krankenhaus den Dienstplan so zu strecken, dass ich Ausfall kompensieren kann oder ein Unternehmen aufzubauen, was sich so gut trägt, dass ich es Menschen erlaube, dass sie ein Leben haben dürfen und nicht daran kaputt gehen, weil sie jetzt schwanger werden und dann gekündigt werden. Also da glaube ich doch, das sollte das große Ziel sein. Und wir müssen doch nicht alles immer nur nach dem bestmöglichen Ertrag denken und damit eben auch uns aufgeben daran, ne?
Der Partner einer Freundin ist jetzt gekündigt worden, entschuldige Torben, in der Elternzeit. Wo man halt auch denkt, ja, also natürlich in der Elternzeit darf er nicht gekündigt werden, aber ihm wurde quasi gesagt, nach der Elternzeit kannst du gehen. weil er sich erdreistet hat, 6 Monate Elternzeit zu nehmen. Und das ist ja auch wiederum ein
mit welcher Begründung wurde der Vertrag nicht verlängert oder wurde er gekündigt? Weil also das finde ich jetzt gerade, weil gekündigt dürfte er eigentlich gar nicht werden. Also klar kann ein auslaufender Vertrag nicht verlängert werden.
Nee, wirklich, ihm wurde quasi gekündigt. Ich weiß, dass das in der Elternzeit grundsätzlich nicht geht, aber ihm wurde schon gesagt, dass danach, wenn er wieder da wäre, weil er eben jetzt, ich glaube, ITler ist er, 6 Monate Elternzeit gemacht hat und ja, jetzt die Nachteile dessen erfährt, was sonst öfter den Frauen widerfährt, in Anführungszeichen, aber er jetzt als Vater auch eine Diskriminierung erfährt. Und das ist auch wiederum ein Punkt, ne, dass wir dann anfangen, okay, die Frauen, für die ist es jetzt in Ordnung, Teilzeit zu arbeiten, weil sie sind ja Mütter und haben Kinder im Zweifel, ne? Wenn du aber Teilzeit arbeitest und kein Kind hast, schwierig, auch schon wieder so ein Ding. Und wenn du dann aber als Vater irgendwie Teilzeit machst, um auch für die Kinder da zu sein oder im Zweifel auch Elternzeit machst, wirst du ja auch beäugt, so nach dem Motto, wie der macht länger als diese obligatorischen 4 Wochen Elternzeit als Vater. Wo ist denn die Mutter?
Mir schlug das Herz bis zum Hals, als ich das erste Mal zu meinem Chef gehen musste und sagen musste, ich möchte gern 5 Monate Elternzeit machen. 5 Monate ist ja nicht mal pari pari, aber mit Stillen und so halt schon. Und weil ich diese ganzen negativen Geschichten gehört habe, mein Chef hat damals Gott sei Dank gesagt, natürlich machen Sie das. Also, was denn sonst? Aber es ist trotzdem, ja, das war, weil das Rollenbild halt so vermittelt ist, dass also als Mann und als Arzt 5 Monate, ja.
Mhm. Ja, und das sind ja super wertvolle Aufgaben, ne? Auch die man dann in der Elternschaft wahrnimmt. Und ich meine, am Ende muss man sich immer fragen, wofür gebe ich meine Arbeitsenergie her und lohnt es sich, in dieses Arbeitssystem zu investieren? Und da kommt ganz oft bei mir mittlerweile ein Nein raus. Ich mache keine Lehrarbeit mehr und ich muss mir immer überlegen, ist das jetzt dienlich für meine Hauptaufgabe oder nicht? Und was erwarte ich und verlange ich dann eben auch von meinem Team ab oder von meinen Mitarbeitenden? Und diese, also Reibungsverluste, die braucht man, glaube ich, auch nicht mehr für sich im Alltag. Und deswegen könnte man schon, glaube ich, effektiver arbeiten, auch mit dem Personal, was man zur Verfügung hat und vielmehr auch kompensieren, dass Menschen in Teilzeit gehen oder in Elternzeit oder einfach aufgrund von anderen Konditionen nicht zur Verfügung stehen, wenn wir lernen würden, die uns zur Verfügung stehende Arbeitszeit vernünftig zu nutzen. Und das erlebe ich eben im System Krankenhaus nicht. Und ich merke das jetzt durch die nebenberufliche Tätigkeit, bin ich eben gezwungen, das maximal Effektivste aus einer Arbeitsstunde herauszuholen. Und dieses Zwingen bringt mich dazu, neue Lösungen zu denken. Welche Arbeitsmittel nutze ich, die zum Beispiel Schichtdienst kompatibel sind, dass mein Team auf die zugreifen kann, in Kommunikation Sachen lesen kann oder auch einfach, welche Prozesse sind delegierbar oder wo brauche ich vielleicht nur eine 60-70% Lösung und muss nicht 100% geben. Und da muss ich schon merken, werde ich wirklich grantig, wenn meine Arbeitszeit missbraucht wird, für so Kleinst-Kleinst-Sachen, für, wie gesagt, Schriftstücke, die dann geschrieben werden müssen, die nach 2 Wochen sowieso im Müll landen, aber ganz viel Energie von mir gekostet haben. Ne? Und ich glaube auch, also das fällt uns Ärzten schwer, nicht 100% Lösungen zu verlangen, aber nicht alles braucht das Optimum. Also manchmal ist gut auch gut genug und dann ist das für so den eigenen Energiehaushalt vielleicht gar nicht so schlecht, sich damit auch zufrieden zu geben.
Mhm. Ein sehr gutes Beispiel aus dem Podcast war, dass wir letztens, also Dominik, seinen Beitrag über, ich glaube, arterielle Punktion war das, gepostet hat. Und es ging ja um den Inhalt dieser Arbeit, also um den Inhalt des Artikels. Und wir haben ein KI-Bild genommen. Er hatte das generiert und Torben und Paula und ich, wir machen oft auch irgendwie ein bisschen spannendere Titelbilder für irgendwelche Beiträge, auch weil uns das manchmal Spaß macht und wir dann so ein bisschen dabei abschalten können oder so, ne? Und Dominik hatte halt aber auch dafür die Zeit in dem Moment nicht und hat halt dieses KI-Bild genutzt. Und ich fand das vollkommen okay. Es ging wirklich einfach nur darum, irgendein Titelbild für diese Arbeit zu haben. Was wird natürlich darunter kommentiert, also das Ultraschall steht auf der falschen Seite und so wie die punktiert, kann man ja gar nicht punktieren. Und was soll das überhaupt für eine Arterie sein, mit der die da punktiert? Und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, was genau ist die Intention uns das jetzt gerade zu sagen, dass das alles fachlich auf diesem Bild nicht perfekt dargestellt ist, was wir ja auch nie irgendwie versucht haben darzustellen. Fair enough, kann man auch mit Sicherheit anmerken. Die Frage ist so ein bisschen, wie? Und hätte es unsere Zeit wirklich in Anspruch nehmen müssen, das jetzt ins kleinste Detail zu perfektionieren? Und ich denke mir halt ehrlicherweise bei diesem Bild, ja, es war vielleicht nicht optimalst gewählt, okay, aber hat der Sache jetzt irgendwie einen Abbruch getan, wie gut dieser Artikel ist? Nein.
Nee, und das heißt ja, wenn die Leute sich schon mehr damit beschäftigen, das Bild zu analysieren, als in die Tiefe des Artikels zu gehen, wo die Schwerpunkte sind. Da geht es um eine Blaming-Kultur. Jemanden anzuprangern für etwas, was man herausgefunden hat, dieses eine kleine Fitzelchen, an dem man sich aufhalten kann, um zu zeigen, naja, die ist ja doch nicht so perfekt, wie sie immer glaubt. Ne? Und so ein bisschen an dem Schein zu kratzen, den du dir vielleicht gar nicht selber aufgebaut hast, den du nie wolltest. Du wolltest diese Rollenzuschreibung nie haben, die aber andere für dich gewählt haben. Das Mittelpunkt Menschen, der Selbstdarstellerin, der oder diejenigen, die das braucht fürs Ego, das sind ja so Dinge, die kommen dann ganz schnell. Das habe ich auch erlebt, wenn Leute durch Social Media scrollen, um sich ein Bild von einem zu machen, obwohl man einen nicht kennt, dann wird da eine ganze Menge rein interpretiert. Ich spiele mittlerweile auch damit, mir ist das durchaus bewusst. Das wäre auch verblendet, wenn man das, glaube ich, nicht für sich realisieren würde. Aber das, was man mit dir dadurch macht, das entlastet ja viele. Ne? Das baut dich schon mal so ein bisschen zu einem Feindbild auf, anstelle eben die Anerkennung auch mal zum Ausdruck zu bringen für das, was wirklich gut ist und die Leistung, die dahinter steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was das Medizinsystem noch gut lernen kann. Nicht nur die Dankbarkeit, sondern auch die Anerkennung, auch gerade für Jüngeren. Und Tom hat das vorhin gesagt, na, wann darf man etwas sagen oder gefragt, wann ist der Moment da, den Mund aufzumachen? Und es wird ja häufig mit Erfahrung gerechtfertigt. Ja, das kannst du dir Angelegenheiten haben, aber du musst erst mal die Erfahrung selber machen und dann kannst du mitreden. Und das erlebe ich bei einem sehr, sehr, sehr guten jungen Kollegen gerade auch, der viele Vorträge hält, gut in Fachgesellschaften verknüpft ist, aber der darf das noch nicht sagen. Der hat ja die Erfahrung noch nicht gemacht. Wieso kann er sich hinstellen zu so einem kontroversen Thema wie prähospitale Sektio etc. und Vortrag dazu halten? Dann frage ich mich, naja, wie viele Oberärzte haben es denn gemacht und halten Vorträge darüber, oder?
Was erlauben?
Genau, ne? Und das ist sehr traurig leider, ne? Und dann wird er zur Zielscheibe und man wartet nur auf den Fehler. Und das hatte ich lange auch, ne? Dass so nach dem Motto, boah, Sophia, am schlimmsten ist das Scheitern nicht für dich, sondern das, was die Menschen daraus machen. Das ist mir bewusst. Es gibt Menschen, die analysieren Podcasts und Zeitungsartikel und das weiß ich, weil die Bundeswehr hat das auch gemacht und mir dann die markierten Artikel zugeschickt. Weil sie darauf warten, dass der Fehler passiert, dass sie etwas gefunden haben, um den Schein der Frau zu brechen. Und mir haben das auch schon Männer gesagt. Mein Ziel ist, diese Frau zu brechen. Das hat man mir ins Gesicht gesagt. Und wie traurig muss das sein, wenn jemand sich das zu einer Aufgabe macht, anstelle zu sagen, was ist der Kern der Aufgabe? Ist sie jetzt jemand, der das macht, um sich zu profilieren? Oder um vielleicht ein Feld wie zum Beispiel kontrovers ästhetische Medizin, was ein Thema ist, was sehr misogyn behaftet ist, was sehr viel mit Diskriminierungserlebung auch zu tun hat, anders zu denken, vielleicht weg aus der Schmuddelecke der rein geldverdienenden ärztlichen Kolleginnen, die unbedingt nach dem Studium ohne fachärztliche Ausbildung das machen möchten, und zu sagen, okay, Fachärztlichkeit gehört auch dahin, vielleicht auch ein gesundes medizinisches Denken, um das Bedürfnis der Menschen zu erfüllen. Und das erlebt man ja in jeder Sparte, ne? Und das finde ich ist sehr, sehr traurig und macht es ihm zu mühsam. Und ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo ich die Energie nicht mehr habe, ne? So diese Spannung auszuhalten oder immer diesen Kampf zu führen, mich zu rechtfertigen. Und ja, da hilft vielleicht nur ein gutes Netzwerk oder Support untereinander, ne?
Oder Coaching.
Oder Coaching. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich. Danke an Nikki Angel.
Also erstmal Support untereinander. Ich glaube, das ist etwas, was wir daraus lernen müssen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und das heißt aber auch die Belastungen des jeweils anderen, der anderen zu sehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und weg von dieser Blaming-Kultur, die wir vorhin schon angesprochen haben. Aber du hast gerade schon Positionierung angesprochen. Wie ist das denn sowohl in Social Media als auch in der Bundeswehr für dich, wenn du dich politisch positionieren willst?
Da gibt's ja rechtliche Vorgaben, klar. Nicht alles gerade in Uniform darf gesagt und getan werden. Das ist auch richtig so. Man ist Staatsbürger in Uniform. hat ganz natürliche Verpflichtungen. Ich glaube, das würde keiner in Frage stellen, dass man sich einfach zur FDGO positioniert und einfach politische Extreme dort ausklammern. Ich habe da zum Glück nicht das Gefühl, dass man mir in irgendeiner Art und Weise Wort oder Mund verbietet. Natürlich, je höher man eben auch im Dienstgrad aufsteigt, umso mehr Verantwortlichkeit hat man auch. Das sehe ich aber gerade als meinen Vorteil, ne? Weil ich bin Staatsbürger in Uniform und für das, was ich an meiner psychischen Gesundheit und körperlichen Gesundheit aufgebe, um diese Gesellschaft zu erhalten, erlaube ich mir auch das Mitspracherecht. Und ich sehe das sogar noch strenger und sage, das ist eine meiner Verpflichtungen, dafür einzustehen und für eine Zivilgesellschaft mich einzusetzen, in der ich noch leben möchte. Und die ist liberal, die ist garantiert nicht kritiklos. Und das müssen wir uns beibehalten und das müssen wir auch aushalten. Und ich sehe dazu verschiedene politische Couleur, nicht alles das, was ich selber für richtig und wichtig halte, muss ich immer gehört haben oder verteidigen. Das ist eine Uraufgabe der Soldatin, einfach auch andere politische Meinungen zu verteidigen und einzutreten, solange sie nicht ins Extrem abgleiten. Aber das ist natürlich immer eine schmale Gratwanderung, ne? Aber mich schult zum Beispiel oder auch schon da drin, ne, Meinungen mal auszuhalten und auch zu reflektieren und zu sagen, Sophia, du bist jetzt vielleicht doch nicht so die Spitze, dein Lebensweg hat dich vielleicht zu der Meinung gebracht, aber es hätte auch anders kommen können, mit anderen Erfahrungen, anderen Erlebnissen, anderen Menschen in meinem Umfeld hätte ich vielleicht doch ganz anders gepolt sein können.
Dana, wie hast du das erlebt?
Ich glaube, ich schlüpfe da zum Teil in unterschiedliche Rollen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde als Klinikangestellte an der Uniklinik jetzt mich nicht so klar positionieren, wie ich das zum Beispiel im Podcast tue oder in meinem privaten Umfeld tue. Ich finde es super, super wichtig, so wie Sophia auch schon gesagt hat, liberal zu denken und vor allen Dingen die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen in der medizinischen Versorgung. Das heißt, dass wir alle Menschen so annehmen, wie sie sind und sie so auch behandeln. Und mir das vollkommen egal ist, ob das jetzt in irgendeiner Form eine Varianz im Aussehen ist, weil man sich tätowiert oder weil man irgendwie einen Tunnel trägt oder weiß ich nicht, jemand, der kein Dach über dem Kopf hat, soll genauso behandelt werden wie der Anzugträger. Gleiches ist mit People of Color. Ich muss doch alle gleich behandeln, damit wir persönlich sozusagen nicht irgendwie da rein verfallen und den einen besser und den anderen schlechter. Das ziemt sich als Ärztin doch überhaupt nicht. Dementsprechend kann ich das im Podcast sehr, sehr klar so formulieren, würde aber jetzt nicht offen als Ärztin der Uniklinik mich gegen die AfD aussprechen, wenn ich dort in einem Interview gefragt werden würde, weil ich da die Sorge hätte, dass ich das vielleicht irgendwie nicht sagen darf oder dass ich damit in irgendeiner Form gegen irgendwelche Richtlinien in Anführungszeichen verstoße, was ich wahrscheinlich gar nicht tun würde, aber ich weiß es nicht und deswegen würde ich es nicht machen.
Und man ja eben da auch wieder die Rolle hat, die andere, ne? Du hast eine andere Uniform, die der Uniklinik, und vertrittst damit ja auch ein bisschen so die Corporate Identity und die Außenwirkung, das stimmt schon. Also das ist bei der Bundeswehr sicherlich auch immer ein ähnliches Thema. Wobei ich muss sagen, es gab einmal eine Situation, da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen, der Patientinnenversorgung. Und da ging es tatsächlich um jemanden, der nachweislich Folter an Menschen ausgeübt hat. Das hat mich, muss ich sagen, schon, das war eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Da auch die Neutralität zu wahren und zu sagen, ich schluck das jetzt runter mit all dem Wissen, was ich habe zu der Situation. Das war eine Herausforderung.
Ich glaube, das ist krass. Also kannst du wahrscheinlich auch nur, wissen, wie du selbst in der Situation reagierst, wenn du in der Situation gewesen bist.
Ja. Ich wurde, ich trage meine politische Meinung ja, umso lauter es in der Gesellschaft wird.
Auf jedem T-Shirt?
Auf jedem T-Shirt. Und umso lauter es in der Gesellschaft wird, umso lauter trage ich sie. Ich wurde mal gefragt, warum ich das tue, ob ich denke, dass ich dadurch irgendwen überzeugen würde. Und da musste ich lange drüber nachdenken und konnte in dem Moment nicht scharfsinnig antworten, habe aber im Nachhinein gedacht, nee, ich mach's nicht, um irgendwen zu überzeugen, sondern um denen, die genauso denken, zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Also hier gibt es eine Kultur oder hier gibt es auch Leute, die so denken, weil man manchmal ja in diesen Social-Media-Blasen denkt, okay, das driftet ab. Das geht bestimmt in beide Richtungen, also oder in alle Richtungen. Also man driftet halt in diesen Blasen ab. Und
im Sinne des Groupthinkings, dass du unterbrechen möchtest, ne? Dass
ja,
man
genau.
halt irgendwie sich nicht alleine fühlt. Ja, das ist ein guter Aspekt. Deswegen habe ich eine Zeit lang auch beispielsweise auf Facebook oder irgendwo anders mitkommentiert, um zu zeigen, es ist eben nicht die Meinung aller, sondern es gibt einfach nur eine kleine Mehrheit, die sehr laut ist, eine kleine Minderheit, die aber sehr laut ist und deswegen so überrepräsentiert.
Und durch Bots und Algorithmus noch gefüttert ist. Und
natürlich.
Ja, dann kommen wir auch an die Grenzen letztlich der unserer Zeit, dass nicht alles, was gesagt ist, tatsächlich auch ein realer Gedanke ist, sondern ja, wir auch Opfer von Propaganda sind und auch von Manipulationen und das zu durchsteigen und auch zu erleben, wie sehr man da auch beeinflusst wird. Na, das raubt eben auch viel Kapazität und das muss man auch lernen. Wie man lernt, einen wissenschaftlichen Artikel zu analysieren, ist das fast schon in Social Media auch so geworden, das zu dechiffrieren. Ne?
Mhm. Absolut. Also, und wir haben, finde ich, in der breiten Masse als Ärzteschaft noch nicht gut gelernt, wie man einen wissenschaftlichen Artikel analysiert. Und noch viel schlechter sind wir da drinne, Social Media Posts zu analysieren. Also alle eingeschlossen, mich explizit auch.
Ja, weil es aber auch irgendwie keinen so richtigen Anteil haben darf, habe ich manchmal das Gefühl, weil auch das schon wieder so in so eine Schmuddelecke gedrückt wird, dass man, wenn man in irgendeiner Form Social Media Inhalte beispielsweise konsumiert, um was zu lernen, dann wird immer dem Ganzen gleich so ein, das ist aber alles nicht so fachlich aufgedrückt. Ja, also nicht immer, aber es kann zumindest passieren und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem.
Das ist genauso wie Foam ganz zu Beginn ja auch war, ne? Also es wurde nicht publiziert, wie kann die Meinung denn fachlich sein oder wie kann sie denn richtig sein und woher weißt du denn, dass das stimmt, was denn da gepostet und erzählt wird, vor allem wenn es ihm gerade noch nicht Leitlinienwissen ist oder...
Aber da kann man wieder super die Quelle von Paula in dem letzten Podcast oder im April-Podcast vielmehr zitieren, die ganzen KI-Quellen, die alle fabuliert sind, erstmal aufdeckt, auch in den hochrangig publizierten Journals. Ja,
ja,
da siehst du, ist auch nicht alles genau das, was da steht.
Und KI, also als Herausgeber, auch von einer Fachzeitschrift stellt es uns vor enorme Herausforderungen. Muss man einfach so sagen. Also,
ja, weil daraus dann eben Leitlinien wissen würden. Ne? Und das wird immer schwieriger, das zu identifizieren. In dieser Wulst, in dieser Masse einfach auch, was produziert wird. Und das geht ja nur noch um Produktivität. Das ist ja so ein richtiger Wissenschaftskapitalismus geworden. Immer weiter, immer mehr, weil das eben an Titel gebunden ist. Wenn du nicht diese Leistung bringst in dem Tempo, was jetzt gefordert wird, hast du eben in der herkömmlichen Karriere nichts zu suchen. Na, dann ist da irgendwann Edeka, Ende der Karriere, wie einer kürzlich zu mir meinte. Und das ist halt so tragisch daran. Und da sind wir wieder so bei diesem Karriereaufbau in der Klinik. Zwangsläufig musst du da mitspielen. Du musst, wenn du richtig gut sein willst, die universitäre Laufbahn mal gemacht haben, eben diese ganzen Forschungsleistungen gebracht haben und so. Und dann bist du ganz schnell in diesem Strudel aus, muss man ja mittlerweile sagen, auch Fake-Publikation, Tempo, um noch modern zu sein. Und das Tempo kannst du teilweise nicht halten, wenn du Drittmittel einforderst, wenn du durch die ganzen Ethik-Geschichten gehen musst. Und bist dann schon veraltet. Also das, was du publizierst, wird immer in einer gewissen Art und Weise alt sein. Und der Druck, der wird ja auch noch steigen, einfach weil wir so überholt werden von ChatGPT etc. Und das macht es ja nicht einfacher. Das heißt, wie willst du zukünftige Führungskräfte denn ausmachen? Wer ist geeignet zu führen, wenn wir das an diesen Parametern weiterhin messen? Und wenn wir Menschen diskriminieren, die eine Auszeit nehmen, die in Freizeit, Teilzeit gehen oder sich aus anderen Gründen entscheiden, außerhalb der Tätigkeit in der Klinik was zu machen, was ja viel, viel mehr bringt. Also ich würde doch lieber jemanden einstellen, der eine gewisse Lebenserfahrung, reife Führungskompetenz mitbringt, als jemand, der dieser Möhre hinterhergehechelt ist, jetzt einer Karriere zu folgen oder einfach nur zu publizieren, Bullshit zu publizieren, um diesen Titel zu bekommen und sich eine Uni rauszusuchen, die möglichst geringe Kriterien für ein PD hat.
Und vor allen Dingen auch so, ne, wieder dieser Aspekt, irgendwie jemand, der Lebenserfahrung hat, beispielsweise Mütter können sich extrem gut organisieren, weil die das den ganzen Tag mit den Kindern machen müssen.
Ja.
Also ist das ja nicht unbedingt immer ein Nachteil, ja, aber es wird in der Gesellschaft oft so ausgelegt. Ein weiterer Aspekt, den man vielleicht bei diesem Forschungsthema vielleicht auch noch hätte, ist, dass man, wenn du viel forscht in deiner Laufbahn und das vielleicht auch während deiner Weiterbildung machst, weniger Zeit am Patienten oder der Patientin verbracht hast. Und das ja auch im Zweifel sein kann, dass du zwar Professor, Doktor irgendwas bist, und ich möchte das jetzt niemandem persönlich unterstellen, aber vielleicht dann in der Klinik einfach weniger Erfahrung hast.
Ja, titelblendend total. Ich bin gerade aus einer Fachgesellschaft ausgestiegen, wo ich da auch meinen innerlichen Schlussstrich ziehen musste. Da ging es tatsächlich auch um eine Zusammenarbeit, die hatte ich mit einer Forschungsarbeit mal vor mehreren Jahren gehabt, aber mich eben nach Prüfung dagegen entschieden, die zu forcieren. Drittmittel waren schon beantragt, die waren kurz vor der Genehmigung und wir haben das dann zurückgezogen, weil wir nämlich in der Dissertationsschrift, der PD-Schrift, ein Plagiat festgestellt haben. Aber die Hochschule im Ausland war, die das nicht verfolgen wollte, wegen schlechten Ruf, Privatuni, man das unter den Tisch gekehrt hatte. Ich gedacht habe, okay, bist du brav, meldest das den einzelnen Institutionen und was ist im Nachgang passiert? Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der Spieß dann umgedreht wird und gesagt wird, das macht sie aus Neid und Missgunst, will sich selber profilieren mit Forschungsvorhaben und das ein bisschen dann runterfallen lassen hat im Sinne von, wir kehren das jetzt mal unter den Teppich und sie ist das kleinere Licht dort, was man so ein bisschen verkraften kann, dann darzustellen als jemand, naja, es ist so das Mädchen, das jetzt ein bisschen große Klappe hat und sich da jetzt selber profilieren. Das mir zum ersten Mal wirklich dann wieder das Thema aufgefallen, ne? Hast du selber nicht den Titel, die Professur etc., deckst die Dinge auf, beweist die, legst die nach und wirst dann als jemand hingestellt, der das offensichtlich macht, um jemanden anderen zu schaden. Und wir sind so ein bisschen die Hände gebunden. Ne? Also wenn man die Beweise nicht folgen möchte, wie geht man damit um? Wie geht man auch in der Wissenschaft damit um, schlechte Forschung darzulegen, Plagiate aufzudecken, zu sagen, hier ist etwas faul, ich entscheide mich dagegen, aber ich habe keine Professur, ich habe kein PD, warum sollte man mir glauben? Ne? Für jemanden, der die Professur hat, der sich das irgendwie über ganz viele Umwege, ich will nicht sagen erschlichen, das kann man so nicht ausdrücken, aber dazu gekommen ist, sagen wir mal so, dazu gekommen ist über private Hochschulen etc., die sich einfach sehr gut positioniert haben und man dann irgendwann darüber stolpert und sich denkt, da ist was faul. Na, und da muss ich schon sagen, da bist du dann eben nur die kleine Frau ohne Netzwerk in dieser wissenschaftlichen Welt und ohne das Rückgrat. Und da habe ich Bauchschmerzen bekommen. Und das war für mich der Moment zu überlegen, will ich dann überhaupt noch publizieren? Also will ich dort mitspielen in diesem Schema, das mich mal befähigt, keine Ahnung, eine klinische Karriere zu machen? Und auch das wird ein Grund sein zu sagen, das möchte ich nicht, weil ich nach diesen Spielregeln nicht spielen möchte. Und ich glaube, das werden viele andere auch so sehen und empfinden und sich ganz oft auch fragen, okay, wie viele der Forschungsergebnisse habe ich nicht gefälscht, aber zumindest schön geredet, Diagramme abgeschnitten, Fotos optimiert, Ausschnitte angepasst und so etwas, ne, um meine These darzulegen.
Ein wirklich großartiges Gespräch. Abschließend habe ich eine Frage, die hatte ich vorhin schon im Kopf. Wenn ihr euren Traum darlegen könntet, welches Vorbild ihr für junge Ärztinnen und Ärzte sein wollt? Was würdet ihr gerne vermitteln? Was sind die Kernpunkte?
Oh, das ist eine einfache Frage. Boah, ich glaube, dass man immer noch die Sophia bleibt. Also der Mensch dahinter und dass dieser Mensch Raum hat im klinischen Umfeld. Und ich mich nicht dafür verstecken möchte, was ich fühle, denke, was ich sage. Und definitiv niemand bin, der Scherze, Flachsereien sich verbieten muss, wenn man auf einmal die Rolle der Oberärztin hat, die sich nicht dafür verstecken muss, zuzugeben, etwas nicht zu wissen und zu können. Und dass das eben auch ein Vorbild sein kann, zu sagen, okay, wir schützen uns einander und wir stellen uns vor den anderen auf, ob das jetzt Patienten sind, Vorgesetzte oder aber auch manchmal vor der eigenen Überforderung und den eigenen Anforderungen, die man an sich selber stellt und sich so ein bisschen, man auch die Rolle einnimmt zu sagen, ich schütze dich gerade vor deinen eigenen Herausforderungen und nehme dich zurück und darf dich reflektieren, weil du mich reflektieren darfst und nehm das Tempo raus aus dem Leben, weil ich schon gemerkt habe, dass das Tempo, was mir auferlegt worden ist, wenn man geglaubt hat, das muss man so machen, nicht gut tat. Ne? Und das erkenne ich bei anderen jetzt umso mehr und denke mir, ich wäre froh darum, wenn du den Fehler nicht machst.
Nach dieser Antwort kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Das war extrem gut. Ich würde mir einfach ein System für uns alle wünschen, das uns viel weniger aufreibt. Und wenn ich in irgendeiner Form ein kleines Zahnrädchen da drin sein kann, es für andere besser zu machen, sei es, dass ich eine Kollegin bin, zu der man kommen kann und irgendwie im Peer-Support mal sprechen kann, sei es, dass ich im Zweifel vielleicht auch irgendwann in einer Führungsposition das weitergeben kann, nicht mit einem Druck zu führen, sondern so, wie du es gerade beschrieben hast, oder ja, einfach irgendwie auch zu merken, in der Gesellschaft, es ist anerkannt, Ärztin zu sein, Mutter zu sein und eben viele unterschiedliche Rollen einzunehmen, ohne sich, genau wie du sagst, dafür verstecken zu müssen. Das wäre irgendwie eine Wunschvorstellung. Und für dich, Torben?
Zu vielem, was ihr gesagt habt, möchte ich ergänzen. Das ist, glaube ich, fast eher sonst eine Sache, die Frauen häufiger machen, aber dass es immer wieder möglich ist, sich selbst zu erfinden und sich selbst auch neu zu erfinden. Sei es in neuen Rollen, die man kommt, wie als Vater, als Mutter, sei es in neue Rollen, in die man kommt, beruflich, auch da, nur weil ich als Assistent so war, heißt es nicht, dass ich als Oberärztin die gleiche Person bin. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig und zu zeigen, dass Schwäche und Selbstreflexion, also nicht Schwäche zeigen oder beziehungsweise Unwissenheit und Schwäche zeigen und Selbstreflexion am Ende eigentlich eine Stärke ist. Auch wenn mir das auch manchmal sehr schwer fällt, gebe ich offen zu. Aber das würde ich auch gern vermitteln, dass es einfach auch okay ist zu sagen, okay, das weiß ich jetzt nicht, müssen wir nachlesen. Ja, genau.
Am Ende machen wir, glaube ich, aber schon alle auf unseren unterschiedlichen, in unseren unterschiedlichen Bereichen genau das, nämlich etwas verändern. Und zwar durch solche Dinge, die Sichtbarkeit erfordern, wie dem Podcast, wie bei LinkedIn Dinge zu posten, die vielleicht auch manchmal kontrovers sind und sich dem Ganzen in irgendeiner Form zu stellen. Und ganz am Anfang haben wir mal über Dinge gesprochen, wie es war irgendwie mit dem Studium, ob man gewisse Aspekte im Studium überhaupt schon mal hatte, irgendwie Führungsaspekte bearbeitet hat, aber auch irgendwo mit sich selbst umzugehen, die Regulation von den eigenen Gefühlen, die Regulation von den anderen Gefühlen von PatientInnen, von KollegInnen. Und wenn wir vielleicht solche Dinge einfach mehr mit aufnehmen, schon ins Studium, dann haben wir, glaube ich, eine reelle Chance darauf, insgesamt das System auch zu verändern. Aber bis natürlich sowas implementiert ist, dauert es einfach relativ lange. Und allein, dass ich beispielsweise den Begriff Second Victim aus dem Studium so gar nicht kannte und das erst durch die Arbeit im Podcast beziehungsweise einen Vortrag, den ich mit Reinhard Strametz damals bei ihm gehört habe, dadurch dann halt ihn angeschrieben habe und er sofort gesagt hat, ja, mache ich auf jeden Fall, sofort Podcast, super. Solche Dinge, glaube ich, müssen wir irgendwie anfangen mitzudenken, um in diesem System nicht zermalmt zu werden.
Und den Mut vor allem nicht zu verlieren, weiterzumachen. Ne? Also so anstrengend, wie es ist, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich der Sichtbarkeit eben auch zu stellen, das erfordert viel Mut. Und dass man auch so ein bisschen das Bollwerk ist, was andere schützt, diesen Mut aufzubauen und zu sagen, genau, ich stelle mich auch ein bisschen davor, auch du darfst Sichtbarkeit haben, das steht dir genauso zu. Und wenn es der Sache dienlich ist vor allem, ne? Da seid ihr auch Vorreiter für mich auf alle Fälle schon immer gewesen.
Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube nicht.
Ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast so begleitet haben und sich ein bisschen darauf eingelassen haben, auf diese Sonderfolge. Ich bin voll noch auf Kommentare gespannt.
Ich auch sehr. Also wirklich, schreibt uns gerne und schreibt auch, wenn ihr irgendwelche Fragen an Sophia habt, schreibt uns über das Kontaktformular. Und ich hoffe, dass ihr trotz fehlender CME-Punkte, was wir ja sonst wirklich immer machen, aber das ist halt nun mal einfach kein CME-Thema, dass wir euch trotzdem in irgendeiner Form abholen konnten und ja, berichtet mal, wie ihr es gefunden habt.
Sophia, ich möchte noch ganz viel Dank zurückgeben und ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, aber du bist zwischenzeitlich in die Rolle des Podcast-Hosts geschlüpft. Also fand ich großartig. Fand ich super.
Das war so flowig mit euch.
Hast du schön übernommen. Das war ein wundervolles Gespräch. Ich hoffe, dass dieses Feeling, was ich gerade habe, der Podcast am Ende auch rüberbringt.
Ich sag ganz herzliches Dankeschön. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Wir danken dir für deine Zeit.
Und Sophia, möchtest du einen Endsatz sprechen oder machen Dana und ich das?
Nein, das macht Sophia natürlich.
Oh, jetzt habe ich Pressure. Jetzt denkt man sich, das ist was Besonderes.
Dann macht ihr beide das, dann halte ich mich raus.
Und wir schließen mit den Worten, Pin-Up Dogs, don't panic.
It's organic.
Super. Okay, machen wir genauso.
Ach, schön. Ja.